Und zwar haben wir diesen sozialen Verbesserungsvorschlag, das bedingungslose Grundeigentum, uns zum Thema gemacht. Und
Einkommen,
Entschuldigung, der erste Euro in die Sparlose. Also das bedingungslose Grundeinkommen. Ein bisschen in, also nicht ein bisschen in Abgrenzung zu den Ideen, die auch von Standortfanatikern kommen. Also es gibt FDP-Vorschläge, da heißt es dann Bürgergeld. Das kann man vielleicht am Ende der Veranstaltung vielleicht nochmal ansprechen, was der Unterschied ist und was das Gemeinsame ist. Ich lese nochmal ein Faktum zum bedingungslosen Grundeinkommen vor, wie die das fassen oder wie es gefasst ist. Also, allen in der Gesellschaft wird durch Staat ein Grundeinkommen gezahlt, und zwar bedingungslos, das heißt ohne verpflichtende Gegenleistung, ohne einschränkende Berechtigungsbedingungen wie Bedürftigkeitsnachweise. So, und Jonas wollte ein paar Argumente vorbringen, warum das vielleicht doch nicht so eine schlaue Idee ist.
Bitte. Ja, ich steige erstmal ein bisschen anders ein. Nämlich mit ein paar Überlegungen dazu,
es gibt noch leicht Unruhe.
Ja. Also ich möchte an dieser Idee des bedingungslosen Grundeinkommens auch erstmal was festhalten. Das erste Mal einfach schon mal aufgegriffen ist dieser Vorschlag, das soll an alle ausgezahlt werden. Das ist ein Hinweis darauf, was Leuten, die auf so eine Idee kommen, an Verfasstheit der kapitalistischen Gesellschaft vor Augen steht, in der sie leben. Es ist nämlich einfach so denen offenbar geläufig, davon gehen sie aus bei so einem Vorschlag, dass Geldnöte, was sehr allgemein verbreitetes sind, dass diese kapitalistische Fassung von Armut kein Randphänomen von den untersten Unterschichten ist, sondern dass Geldnöte ziemlich allgegenwärtig sind, dass die Leute Schwierigkeiten haben, die Preise für den alltäglichen Lebensunterhalt samt Miete und so weiter zu bezahlen. Das ist die eine Form, die denen vor Augen steht. Und das andere, dass die Leute Schwierigkeiten haben, das nötige Geld dafür zu verdienen. Dass in dieser Frage des Geldverdienen eine prekäre Angelegenheit ist. Und zwar auch nicht bloß in den Schichten des sogenannten Prekariats. Sowas steht Leuten vor Augen. So gesehen steht ihnen was ziemlich Übles über diese Gesellschaft, wie sie verfasst ist, vor Augen, wenn man auf diesen Vorschlag kommt. Das Zweite, was denen vor Augen steht, ist, in derselben Gesellschaft, in der diese Geldnöte und auch in der diese prekäre Lage des Geldverdienens allgegenwärtig ist, gibt es einen immensen Reichtum. Nicht nur, dass es einen immensen Reichtum gibt. Es gehört zu dieser Gesellschaft dazu, dass sie den dauernd produziert. Dass sie in der Lage ist, also dauernd Reichtum zu produzieren. Ja, man weiß doch auch, Wachstum, was immer das jetzt an der Stelle heißt, ist regelrecht Staatsräson in so einem Land wie Deutschland. Das steht Ihnen beides vor Augen. Sie fassen diesen, so fassen die das auf, sie fassen diesen Kontrast ins Auge. Von ziemlich verbreiteten Formen von Geldnöten, Armut in dem Sinn, und von der Durchgesetztheit von immensem Reichtum und der Fähigkeit der Reichtumsproduktion in derselben Gesellschaft. Und da ist der Einstieg von diesen Leuten, und der ist nicht gewöhnlich, der ist nicht der allgemeine Einstieg von allen Leuten. Er ist erstmal der, diesem Kontrast von Arm und Reich, dem verweigern diese Leute das Verständnis. Die sagen dann nicht Ja dazu. Das ist gar nicht so üblich, dass man dem Zeug das Verständnis verweigert. Ja, das ist, die verweigern sich zum Beispiel der verbreiteten Konkurrenzmoral. Dieser geistigen Haltung, der wüsteste Vertreter in der letzten Zeit davon war der Sarrazin. Armut ist doch eine Frage der Schuld der Leute, die in Armut geraten. Wer arm ist, will es nicht anders, ist so einer, Faulpelz und so weiter. Da stellen die sich dagegen und sagen, stattdessen hätten sie eher einen Vorwurf an die Gesellschaft zu machen. Der heißt, diese Gesellschaft schließt massenhaft Leute aus. Exklusion heißt das bei denen, komme ich vielleicht nachher noch drauf zu sprechen. Und allemal muss man sagen, dran ist was an diesem Urteil. Die verweigern sich auch einer zweiten, üblichen, verständnisheischenden Denkungsart über das Verhältnis von Reichtum und Armut in diesem Land. Das ist die Sachzwanglogik. Also dieses verbreitete Zeug, das ist doch klar, an den Armen muss man gnadenlos sparen. Das geht nicht anders, das muss so sein, weil wir haben ja globale Konkurrenz und wenn man das nicht macht, dann kommen wir in der globalen Konkurrenz ganz nach hinten statt nach vorne. Und das muss man offenbar unbedingt. Es ist doch auch noch Krise, wie soll man sich da denn noch um arme Leute kümmern können? Der Staat immer in Haushaltsnot, da kann er doch nichts für die Prekariatsleute tun. Also dieser Sachzwanglogik der Rechtfertigung des Verhältnisses von Reichtum und Armut, auch der verweigern die sich. Der verweigern sie Verständnis. Und auch da haben sie ein ebenso schlichtes wie schlagendes Argument. Das ist einfach das Billige, darauf zu verweisen, wir leben doch nicht in einer Gesellschaft, in der Mangel herrscht. Ich zitiere mal jetzt diesen Retz da, der ist bei Attac. Wir leben in einer Gesellschaft, die über einen nie gekannten Reichtum verfügt. Ich rede hier nicht vom Geld. Geld ist, wenn es ernst wird, ja nichts als bunt bedrucktes Papier oder Zahlen in einer Bilanz. Das ist jetzt wirklich alles Quatsch, was er da schreibt. Das kann man nicht essen oder zu irgendetwas Konkretem gebrauchen. Das stimmt schon eher. Aber jetzt kommt er ins Fahrwasser. Ich rede vom materiellen Produkt. Vom unmittelbaren stofflichen Reichtum. Weltweit gibt es genügend Nahrung, Ressourcen zum Wohnungsbau, Gegenstände des täglichen und des langfristigen Bedarfs, um allen Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen. Es gibt auf der Ebene des vorhandenen Produkts keinen Mangel und damit keinen ökonomischen Grund für Elend und Hunger. Und wenn man den Satz wörtlich nimmt, dann muss man sagen, auf der Ebene des Produkts gibt es in der Tat keinen Grund für Elend und Mangel und Hunger. Also diesen zwei in der Gesellschaft üblichen, verständnisheischenden Gründen für es muss so sein mit Reichtum und Armut, dem verweigern solche Leute das Verständnis und sagen, da machen wir nie mit, da gehen wir nicht mit. Und wie gesagt, das ist nicht mehr unbedingt üblich. So gesehen sind es halt sozial denkende Menschen. Aber das stelle ich mal vorweg. Der entscheidende gedankliche Fehler, der Fehler der Denkungsart bei diesen Menschen ist, dass sie mit dem Verwerfen dieser offiziellen guten Gründe für Armut und Reichtum dann auch gleich sagen, dann gibt es wohl gar keine Gründe mehr für das Verhältnis von Armut und Reichtum. Dann wollen sie eigentlich so recht gar keine Gründe oder sagen wir mal wenigstens Interessen für Massenarmut im Kapitalismus sich vorstellen können, sondern stellen sie auf den Standpunkt, wo Reichtum ist, da müsste auch, da kann doch auch, der Reichtum ist doch da, das Abbauen, das Wegmachen von Armut möglich sein. So, da steigen wir mal ein. Ich habe mir das aufgeteilt in zwei Blöcke. Das eine ist die Idee, das Grundeinkommen, das bedingungslose Grundeinkommen, das soll nach deren Auffassung die materielle Teilhabe der Menschen sicherstellen. Und dann gibt es eine zweite Schiene. Ich habe es jedenfalls so aufgeteilt, bei denen geht es oft durcheinander, wurscht. Da kommt es eben darauf an, über so ein Grundeinkommen die gesellschaftliche Teilhabe, die politische Teilhabe der Leute sicherzustellen. Fangen wir also mal mit dem Kapitel materielle Teilhabe an.
Kann man nicht nochmal kurz ein Stück rücken, weil ich glaube gut, dass die beiden da drei Stück. Hey.
Ja, hier ist die Platz.
Also da kommen die Neuen, das ganz wichtig wird. Gut, steigen wir wieder ein, bei dem das Grundeinkommen soll, nach deren Auffassung die materielle Teilhabe der Leute sicherstellen. Und auch da nochmal, bevor ich dann, ich werde schon was Kritisches über Sie sagen, kommt schon noch, aber auch da mal was festgehalten, auch das ist nicht selbstverständlich. Es sind Leute, die kommen den armen Leuten, den Leuten mit materiellen Existenzproblemen und so nicht gleich, wie so andere soziale Heuchler und soziologische Betschwestern und Pfaffen und sagen, was die Armen brauchen, das ist Integration, das ist Sinn, das ist Beistand und so ein Scheiß. Also immerhin kommen die Leute vom Grundeinkommen auf sowas wie echtes Geld. So zwischen 500 Euro und 1500 Euro aufs Konto. Das muss man auch heutzutage als nicht mehr selbstverständlich festhalten. Ich meine, andererseits haben die es auch leicht. Ne? An Hartz IV verglichen, da ist ja mittlerweile alles großartig. Trotzdem will ich es festhalten. Das, wo die sich zu schaffen machen, ist an einer gewissen Gewissheit. Sie leben in einer Gesellschaft, die ist eine Gesellschaft des Reichtums, die ist eine Gesellschaft der Produktivkraftsteigerung. Und die Gewissheit, an der die sich festhalten, ist, wie gesagt, die stimmt, Mangel an Gütern und Mangel an Produktivität der Arbeit, die sind hierzulande nicht der Grund dafür, dass es Armut gibt, dass es Arbeitszwang für die Leute gibt, dass es Leistungsdruck in der Arbeit gibt. Es kommt nicht von Mangel an Gütern und auch nicht von Mangel an Produktivität der Arbeit. Ohne Zweifel haben Sie da recht, da drauf zu zeigen. Aber genau dann, wenn man weiß, es gibt ganz viel Reichtum und es gibt ganz viel Produktivkraft der Arbeit, dann müsste man doch die Frage jetzt haben, warum denn dann? Was ist denn mit dem Reichtum dann los? Wofür ist er denn verpachtet? Warum gibt es denn dann Armut dem gegenüber? Was ist denn los mit der Produktivkraft der Arbeit in einer Gesellschaft, die dauernd gesteigert wird und die Leute, die die Arbeit machen, leiden immer mehr unter Leistungsdruck oder sind die armen Mäuse, die auf die Straße gesetzt werden? Die Frage hätte man dann doch sofort am Wickel. Es wäre ganz einfach, wenn der Mangel, nicht wie in altvorderen Zeiten, der Mangel an Gütern und an Produktivkraft der Arbeit nicht der Grund für diese Armutszustände sind, dann muss es doch in dieser Gesellschaft positiv einen Grund geben, dass sowas zustande kommt. Man könnte ja mal so denken, dieses Nebeneinander, es gibt steigende Armut bei steigender Reichtumsproduktion und steigender Produktivkraft der Arbeit das Phänomen, das man hat, das ist natürlich unglaublich widersinnig. Und dann wäre eben die Frage, was richtet sowas an? Wer richtet sowas an? Und die Frage nach diesem Grund, da könnte man sich gleich sicher sein, wenn man sich schon auf die Suche nach dem Grund macht. Da stößt man nie mehr auf einen, für den man Verständnis haben muss. Da stößt man nur noch auf Gründe, die gegen den Laden sprechen. Schlechte Gründe halt, aber gültige. Das tun diese Leute nicht. Ja, die zeigen, also die Leute vom Grundeinkommen, die zeigen auf die Armut und sind dann sofort beim Gedanken der Abhilfe. Und von dem Standpunkt der Abhilfe denken sie eigentlich die Armut auch gleich. Die denken gar nicht anders darüber, als was muss man tun, um. Die haben, damit steige ich jetzt mal ein, von der Armut im Kapitalismus einen zwar zutreffenden, aber eigentlich ganz unvollständigen und unzulänglichen Begriff. Eigentlich den, den jeder Mensch hat, der sich in den bürgerlichen Verhältnissen bewegt. Genau genommen ist für die Armut einfach bloß erstmal, damit steige ich ein, das Geld reicht immerzu nicht. Halt, für die Preise des Lebensunterhalts reicht es immer nicht. Spätestens am Monatsende wird es eng. So denkt man eben Armut und ist dann mit dem ganzen Gedanken über die Armut schon fertig, wenn man gleich rüberhopst. Und da würde doch ein bisschen Grundeinkommen helfen, oder? An dieser Art zu denken ist ein Mangel. Wenn man nämlich immer bloß sich beklagt über zu wenig Geld, dann geht man eigentlich ganz positiv und ungetrübt und unkritisch davon aus, dass im Grunde Geld und das Kaufen von Lebensunterhalt nicht weiter ein Problem ist, sondern seine Richtigkeit hat, dass das eben so geht. Da denkt man sich, wenn man Theoretiker ist sowieso, die Volkswirtschaft, die erzählt nur so einen Scheiß. Da denkt man sich das Geld ganz harmlos als im Grunde genommen bloß so dienenden Vermittler zwischen mir und den Produkten, die arbeitsteilig in der Gesellschaft hergestellt werden. Der Retz, den ich da oben am Anfang zitiert habe mit seinem bunten Zettel, der denkt es so, Geld, da muss man sich doch nicht mit beschäftigen. Und das trifft eben das tatsächlich eingerichtete Verhältnis von Käufer und Verkäufer in der Wirtschaftsordnung, in der wir leben, nicht. Deswegen darauf eine erste theoretische Überlegung. Was sind denn eigentlich diese Preise, an denen man sich dann immer so die Zähne ausbeißt, spätestens gegen Ende des Monats? Ja, das heißt, dass jedes Gut, jede Dienstleistung von dem Menschen, der sie braucht, Geld verlangt. Dass also alle Güter und alle Dienstleistungen auf die Welt kommen und dir gegenüberstehen, als welche, die deinen Bedarf ausnutzen und nicht einfach befriedigen. Dass sie ihn auch dann nur bedienen, wenn sie ihn ausnutzen können, nämlich wenn du zahlungsfähig bist. Sonst kannst du ja gleich duschen gehen, wenn du noch warm Wasser kriegst. Also Güter, Dienstleistungen kommen überhaupt bloß dafür auf die Welt, Mittel eines Kapitalumschlags zu sein, Mittel dafür zu sein, dass ein Geschäftsmann, der sein Kapital in die Produktion dieser Dinger reingesteckt hat, dieses Kapital plus Gewinn zurückkriegt. Und dafür nutzt er über den Preis unseren Bedarf aus. Da ist also im Kapitalismus eine ganz andere Reihenfolge eingerichtet, als die Leute denken. Die denken, ach Gottchen, der Preis des Kaufen ist das Mittel und der Konsum, die Versorgung ist der Zweck. Es ist umgekehrt. Die Versorgung ist das Mittel und der Zweck ist, daraus einen Gewinn für das Unternehmen zu machen, das nur dafür die Ware, die Dienstleistung produziert hat. Das hat die Konsequenz, dass in einem Kapitalismus Konsum nicht zufrieden macht, sondern arm macht. Das Resultat des Konsumierens ist, ich gebe Geld weg und das bin ich dann los. Ich gerate in ein Stückchen Geldnot rein. Im Extremfall ist diese jedem von uns bekannte Geldnot die Existenznot von den ganz Armen. Aber sie liegt ja bei jedem vor. Und das ist in der Tat die erste Fassung von Armut im Kapitalismus. Es ist die typische kapitalistische Form von Armut, dass man den Preisen fürs Leben nicht gewachsen ist. Daran übrigens, an dieser Einrichtung des Verhältnisses von Preisen und Konsum, würde ein Grundeinkommen überhaupt nichts ändern. Das Grundeinkommen würde von den Waren für gewinnproduzierenden Unternehmen genauso abgegriffen wie das Einkommen, das man sich jetzt schwer verdienen muss. Dieses Verhältnis würde einen zuverlässig jedes Mal wieder in dieselbe Geldnot bringen, die hierzulande üblich ist. Und genau genommen, wenn man hinschaut, ist dieser kleine Kunstgriff des Systems Kapitalismus den Leuten vom Grundeinkommen vollkommen geläufig, nur dass sie darüber gar nicht kritisch nachdenken. Es ist ihnen darin geläufig, dass sie sagen, ja, mit einmaligen Almosen ist es für die Leute nicht getan. So zynisch sind die nicht. Ja? Das ist der Zynismus vom Pfarrer an der Ecke, der am Sonntag mal was springen lässt, damit die da den Jesus bejubeln. Einmaliges Almosen ist wirklich so gesehen ein Zynismus der Armut gegenüber. Die sagen, es muss schon ein regelmäßiges Einkommen her. Wer aber den Vorschlag macht, der geht ganz unkritisch, ganz selbstverständlich davon aus, dass kaum hast du Geld in der Hand als Konsument, du zuverlässig über dein Bedürfnis arm gemacht wirst und dann wieder in Geldnot bist, also Nachschub brauchst. Da kommen wir jetzt zu der zweiten Fassung von Armut. Wie die sie fassen und wie sie im Kapitalismus wirklich organisiert ist. Die Leute vom Vorschlagswesen Grundeinkommen, die fassen auch die zweite Fassung von Armut im Kapitalismus eigentlich so, wie sie jeder normale Mensch fasst. Es geht los mit dem jedem geläufigen Gedanken, wenn nun mal alles Geld kostet, dann braucht man eben ein Einkommen. Davon gehen diese Leute ganz selbstverständlich aus. Sie akzeptieren also wieder ganz ungefragt, ganz unkritisch eine von diesen kunstreichen Einrichtungen des Kapitalismus. Nämlich, sie akzeptieren diesen aus den Preisen fürs Leben kontinuierlich für jeden Menschen in diesem System folgenden Zwang, lebenslänglich, Tag für Tag, Woche für Woche, sich darum zu bemühen, ein Geldeinkommen zu verdienen. Das ist übrigens die kapitalistische Fassung von Arbeitszwang. Nicht wie in der Sklaverei mit Peitsche und so weiter, sondern in der eleganten Form, tu was für dich. Besorg dir Geld fürs Leben. Geht doch. Such dir einen Beruf, eine Stelle, einen Arbeitsplatz. Es ist übrigens irre, was einem da geläufig ist. Diese Notwendigkeit, fürs Geldverdienen arbeiten zu gehen, diese Notwendigkeit zu arbeiten, die existiert für jedes Gesellschaftsmitglied in dieser Gesellschaft, vollkommen unabhängig davon, wie viel Reichtum diese Gesellschaft schon produziert hat. Ändert sich für dich und mich durch keine Wachstumsrate je. Immer ist man selbst privat im Arbeitszwang, muss Einkommen verdienen, ganz wurscht, wie groß das Wachstum in diesem, im nächsten, im übernächsten Jahr vom kapitalistischen Reichtum ist. So, das akzeptieren Leute, die sagen, spendieren wir den Leuten doch ein Grundeinkommen. Diesen Kunstgriff des Kapitalismus, dass aus der Not vor den Preisen gleich noch eine Not folgt, nämlich die Not, ein Einkommen zu verdienen, akzeptieren sie als, das ist eben so eingerichtet und da kommt dann überhaupt erst ihr Vorschlag und da liegt auch überhaupt erst ihre Kritik. Die Kritik ist nämlich bei Ihnen übrigens auch eine, wie sie verbreitet ist, die sind nicht furchtbar originell. Das mit dem Einkommen verdienen geht schon in Ordnung, aber man muss zugeben, das wird sehr schwierig. Das klappt immer nicht. Schwer ist der Beruf, sagt der alte Indianer. Also an Geld ranzukommen ist schwer, wird immer schwieriger. Auch da, im Namen der Sanftmut, steige ich jetzt erstmal so ein und sage, das ist ja eine zutreffende Feststellung, wie die Armut, ich nenne sie mal Armutfassung 2 im Kapitalismus vorliegt. Es ist wieder eine zutreffende Fassung. Jetzt nämlich die Armut an ihrer Quelle, wie kommt der Mensch an Geld? Das ist zutreffend gefasst, aber vollkommen unzureichend. Es geht nämlich erstmal davon aus, dass das Geldverdienen schon seine Richtigkeit hat und setzt mit der Klage erst da ein, wo man feststellen kann, das ist wieder richtig, dass das ganz schön risikoreich ist, oftmals nicht klappt und oftmals nicht zu zufriedenstellenden Ergebnissen führt. Diese Kritik ist unzureichend, weil mindestens könnte man doch mal darüber stolpern, dass es kaum was so Sicheres im Kapitalismus gibt wie diese Unsicherheit. Also ist doch das Prekäre am Geldverdienen im Kapitalismus für die Masse der Menschen nicht der Sonderfall von etwas, was ansonsten im Prinzip funktioniert und gelingt, sondern doch offenbar so etwas wie der Regelfall im Geldverdienen der normalen Menschen. Ich rede jetzt natürlich nicht über Börsianer und so. Ja, woran liegt es denn? Warum ist denn das Prekäre am Geldverdienen bei den normalen Menschen nicht ein Ausreißer, sondern eigentlich die Regel im Berufsleben? Ja, das liegt einfach daran, weil die Masse der Menschen eine Sorte Einkommensquelle hat, die heißt unselbstständiges Einkommen Lohn. Und unselbstständiges Einkommen Lohn, das ist eine fatale Einkommensquelle. Weil was der Mensch da als Einkommensquelle nutzen muss, womit er sein Leben bestreiten muss, das ist durch was Entgegengesetztes ökonomisch bestimmt. Was für mich das Einkommen für mein Leben ist, ist bei dem, der darüber befindet, ob er es zahlt, was er es zahlt, unter welchen Bedingungen er es zahlt, beim Unternehmen, die Kost seines Gewinns. Die Kost seines Gewinns, das heißt, von dem Zweck des Unternehmens Gewinn zu machen, ist es eine Größe, wo die ganze unternehmerische Anstrengung dahin geht, die zu senken. Gewinn machen verlangt Senken des Lohns als Kost. Und das ist erstens ein Gegensatz dazu, dass man ein Einkommen hat, mit dem man sein Leben bestreiten kann. Und zweitens eine eindeutige Reihenfolge wieder. An der Durchsetzung des Gewinns ist nämlich vollständig abhängig gemacht, ob man überhaupt den Arbeitsplatz kriegt. Es gibt nur Arbeitsplätze, die Unternehmen ausgerechnet haben, dass sie für sie rentabel sind. Was man dort verdient, das ist vom Unternehmen vorher kalkuliert worden, dass es eine geeignete Kost für Gewinne ist. Und es ist davon abhängig gemacht, was man dafür alles schaffen muss. Damit für den Unternehmen das geldwerte, gewinnträchtige Produkt auch rauskommt, das er am Markt dann gegen unsere Kaufkraft versilbern will. Deswegen ist das Prekäre an diesem Geldverdienen nicht ein Ausreißer, sondern die Regel. Und es kommt Folgendes hinzu. Das Mittel der Gewinnsteigerung, das Mittel der Lohnkostsenkung ist die Produktivkraftsteigerung der Arbeit. Es gibt nur andere Mittel, man kann die Leute länger arbeiten lassen, ohne ihnen mehr zu bezahlen, man kann die Arbeit intensiver machen, es geht immer zum Schaden der Leute aus, die da arbeiten. Aber das Mittel der Wahl ist die Produktivkraftsteigerung der Arbeit. Das ist die Methode der Senkung von Lohn als Kost. Und zwar darüber, dass die Steigerung der Produktivkraft der Arbeit nicht an die Arbeitenden als Erleichterung, als Kürzung der Arbeitszeit und Arbeitslast ausgegeben wird, sondern dass der Unternehmer sie dafür hernimmt, bezahlte Arbeitskräfte überflüssig zu machen für die Masse Waren, die sein Unternehmen produziert und auf den Markt wirft. Dann sinkt die Lohnstückkost an der Masse Waren, mit denen er auf dem Markt Gewinn machen will. Und das hat die doppelte Konsequenz: Produktivkraftsteigerung der Arbeit im Kapitalismus für die Leute, die arbeiten, dass für die einen Leistungsdichte, die Leistungshärte im Unternehmen überhaupt nicht weniger wird, dadurch, dass die Produktivkraft der Arbeit gesteigert worden ist. Eher ist es eine Gelegenheit, da noch ein paar Lücken im Arbeitsprozess bei den Leuten zu stopfen mit modernerer Maschinerie, die Poren des Arbeitstags dichter zu machen. Und für die anderen heißt es, dass sie angewiesen auf diese Einkommensquelle Lohn, sie dann gleich ganz verlieren. So, und jetzt muss man eigentlich sagen, diese doppelte Notlage, das ist jetzt, nenne ich Armut 2, und jetzt habe ich auch ihren Grund gesagt, Armut an der Quelle des Geldverdienens, diese doppelte Notlage, die unterstellt ein bedingungsloses Grundeinkommen, statt sie zu beseitigen. Unterstellt diese doppelte Notlage bei der Masse der Geldverdiener in diesem Land, und darauf beruht überhaupt, dass die auf Dauer sich sowas vorstellen wie, naja, ein bisschen ein rettendes Ersatzeinkommen, von dem sie sagen, dann muss man eben ein wenig vom Einkommen von der Arbeit entkoppeln. Dann muss es das geben, ohne dass das an die Arbeitsleistungen in Unternehmen gebunden ist. Da steckt auch wieder eine falsche Theorie von denen darüber, wie die sich erklären, warum überhaupt das Geldverdienen mit Lohnarbeit so prekär geworden ist. Da kommen Sie mit dem alten Karlauer her, das kommt von den Maschinen. Maschinen ersetzen den Menschen. Ja, die Maschinen können gar nichts. Der Einsatz von Maschinerie in der Gewinnkalkulation eines Unternehmers, also der Gewinnzweck kapitalistischer Unternehmen, das ist der Grund dafür, dass Maschinen den Leuten die Arbeit nicht erleichtern, sondern das Geld verdienen und das Anteil haben am Reichtum immer schwerer machen. Was also diese Leute vom bedingungslosen Grundeinkommen da so anfänglich von mir fast gelobt sagen: Mensch, in diesem Land, in diesen Landstrichen gibt es doch einen Riesenreichtum neben der Armut. Wie gesagt, das ist eine zutreffende Feststellung, aber jetzt fasse ich es mal zusammen als wirklich schlechte theoretische Fassung dieses Verhältnisses. Wirkliche Verhältnis ist gar nicht bloß dieses Nebeneinander. Es gibt den Gegensatz von Reichtum und Armut wegen der Beschaffenheit des kapitalistischen Reichtums. Ohne Zweifel, unglaubliche Gütersammlungen kommen zustande. Aber, und das ist ja gerade das Ärgerliche an diesem Laden, die sind vollständig okkupiert für den Zweck, damit Kapital zu vermehren, Geld zu machen und dafür das Bedürfnis der Leute als Zahlungsfähigkeit auszuschlachten. Also gibt es die Armut wegen des kapitalistischen Reichtums und nicht nur einfach neben dem kapitalistischen Reichtum. Und es gibt zweitens die Armut nicht neben dem Reichtum, sondern für diese Sorte Reichtum, für die Art seiner Herstellung. Das waren die von mir zwischendrin mal erwähnten Kunstgriffe dieses Systems. Die erzeugte Geldnot vor den Preisen und die erzeugte Geldnot durch die Behandlung der Leute als Kostenfaktor in der Produktion, das macht die Leute überhaupt erst zuverlässig zu Lohnabhängigen. Das ist der Kunstgriff dieses Systems, dass er die Leute immerzu in die Lage bringt. Das ist nicht bloß ideologischer Fehler von den Menschen zu brüllen, ich brauche einen Arbeitsplatz. Das hat die bittere Systemgrundlage, dass dieses System die Leute dauernd in die Lage bringt, dass sie ernstlich eine solche Verdienstquelle brauchen, die gar nichts taugt. Die sie nur in den Schaden wieder zurückführt, wo sie sie schon wieder brauchen. Armut im Kapitalismus ist also nicht ein schäbiger Begleitumstand, eine schäbige Begleiterscheinung neben dem Reichtum, sondern es ist eine nützliche Produktivkraft für den kapitalistischen Reichtum. So gesehen ist Armut Kapitalismus tatsächlich nicht unnötig, sondern nötig. Jetzt bin ich bei dem, wo ich gesagt habe, da stößt man schon auf Gründe. Da stößt man sogar auf eine Notwendigkeit von Armut in diesem System. Da wird man aber jetzt nicht mehr sagen können, und das befördert bei mir das Verständnis für diesen Laden. Aber Gründe gibt's, schlechte halt, für die Zwecke des kapitalistischen Reichtums, für die herrschenden Interessen in einem Kapitalismus. Für die ist diese Sorte Armut, und da meine ich jetzt nicht eben bloß die Armut der untersten Schichten, sondern die uns allen geläufige, wir brauchen Geld, eine wirklich unentbehrliche Produktivkraft. Und deswegen, das betone ich, weil ich möchte nicht mit dem Billigheimer hier operieren, das geht alles nicht, ja. Deswegen, weil das tatsächlich die Systemeinrichtung dieses Ladens ist, ist dieser Wunsch der Leute vom bedingungslosen Grundeinkommen, mit dem Riesenreichtum müsste sich doch Armut bewältigen lassen. Ein zwar menschlich verständlicher Wunsch, aber wirklich nur ein Wunsch. Ein Wunsch, dem der Kapitalzweck des Reichtums, der Kapitalzweck des kapitalistischen Wirtschaftens, alle herrschenden Interessen in diesem System und auch der Staat entgegenstehen. Davon wollen, damit käme ich jetzt zu einem zweiten Punkt, die Leute, die diesen Vorschlag machen, zu Recht nichts wissen. Die sind nämlich flott bei einer Abhilfe und sagen, da wird doch was gehen. Machen wir doch ein Grundeinkommen, sprechen wir den Staat an, soll der doch, der Reichtum macht es doch möglich, von dem Reichtum was nehmen und an die, die Geldnöte haben, umverteilen. Ja, das ist die Idee von denen. So geht die dem Prinzip nach. Geben wir doch den Armen, und da kann man sich doch auf eine öffentliche Meinung sogar berufen, wer mag schon, dass es arme Leute gibt. Das wird nicht mal die Merkel sagen, ich will arme Leute, obwohl die ziemlich knochenhart ist. Der Schäuble wird es nicht mal sagen. Sagt doch keiner, dass er arme Leute haben will. So denkt jetzt dann dieser wohlmeinende Vorschlag von den Leuten vom bedingungslosen Grundeinkommen. Da rennt man doch wohl offene Türen ein, wenn man sagt, geben wir doch den Armen, die keiner will, kontinuierlich Geld von denen, die es übrig haben. Da kann doch keiner was dagegen haben. Es ist eigentlich eine sehr bescheidene Fassung einer uralten Idee, nämlich der Idee der Umverteilung durch den Staat. Da liegt jetzt ein kleiner Widerspruch in der ganzen Konstruktion des Gedankens. Der kommt so daher, so im Geiste des allgemeinen Wohlwollens, wir sind gut zu den Armen, wir sind gut zu der Gesellschaft, das muss ich doch alles machen lassen, ist doch möglich, oder? Also, das ist wirklich diese Attackphrase, ne? Eine andere Welt ist möglich. Der kommt so erstmal in diesem Geiste daher, da kann doch eigentlich keiner Nein sagen, und dann stolpert man darüber, wie kommen Sie denn dann eigentlich auf die Idee, dass das der Staat machen muss? Das ist ein verdächtiges Moment in der ganzen Konstruktion. Irgendwie meinen Sie, sowas braucht man für so eine Idee. Man braucht eine Instanz, die Macht hat. Man braucht eine Instanz, die Gewalt über die Mitglieder in der Gesellschaft hat. Die eine Übermacht über den Reichen und den Armen ist, damit man eine solche Umverteilung auf den Weg bringen kann. Die braucht man schon. Und insofern sprechen die indirekt, implizit eben doch an, wovon sie so tun, als wüssten sie davon nichts. Dass sie da irgendwie an der Eigentumsordnung dieses Systems ein bisschen sich zu schaffen machen. Sprechen Sie auf diesem Umweg, nicht gerade heraus, aber auf diesem Umweg, dass Sie nämlich den Staat als Übermacht der Verteilung ins Auge fassen, dann doch an. Staatliche Umverteilung unterstellt eben als gesellschaftlichen Grundzustand, an dem die dabei nichts ändern wollen, sondern den sie sich zunutze machen wollen. Staatliche Umverteilung unterstellt als gesellschaftlichen Normal- und Dauerzustand, dass es da einerseits den Reichtum und die Reichen gibt und dass Reichtum nicht nur Reichtum ist, sondern dass das Macht ist. Dass da Leute ein Recht haben, eben das Eigentumsrecht, das in der Gesellschaft ein herrschendes Recht ist. Und dass es auf der anderen Seite sich bei den geldbedürftigen Leuten nicht nur um wirtschaftlich arme Leute handelt, sondern dass damit auch darüber entschieden ist, dass die in diesem System, solange sie sich nicht auf die Hinterbeine stellen, als arme Leute auch ohnmächtige Leute sind. Das ist die ganze Geschäftsgrundlage des Vorschlags, wenn man sagt, also brauchen wir den Staat und der als diese Übermacht über diesen beiden Parteien, die der Marxist Klassen nennt, soll jetzt da ein bisschen was glätten, indem er Umverteilung macht. Da muss ich jetzt sagen, wenn ich jetzt bei dem Vorschlag bin, merkt man, dieser Umverteilungsplan, bedingungsloses Grundeinkommen, ist insofern bei rechtem Licht betrachtet eigentlich ein einziger Widersinn. Denn wie wird da eigentlich gedacht? Was ist das eigentlich für eine Idee? Da soll erst, und zwar auf Dauer immer, der Reichtum als Kapitaleigentum der Kapitaleigentümer, also auch im Gegensatz zu den Lohnabhängigen und den ausgemusterten Lohnabhängigen, zustande kommen, das Produktionsverhältnis, das die Leute auch bei der Herstellung dieses Reichtums arm macht, soll so bleiben. So kommt ja der Reichtum zustande, der dann was möglich machen soll. Dann, nachdem er so als Gegensatz zu den Bedürftigen zustande gebracht ist, der Reichtum, dann wollen sie diesen Reichtum ein bisschen umverteilen, um die schädlichen Auswirkungen auf die Lohnabhängigen abzudämpfen. Das ist aber eine wirklich komplizierte Vorgehensweise. Erst den Gegensatz von Reichtum und Armut produzieren und dann sagen, nehmen wir etwas von dem auf diese Weise und dafür zustande gebrachten Reichtum, zweigen es ab und bringen wieder ein bisschen was davon in Ordnung. Man kann sich es noch zugespitzter vorstellen. Die unterstellen die Gesellschaft, in der die Produktion des Reichtums, ganz so wie ich es charakterisiert habe, kapitalistisch an dem Zweck ausgerichtet ist, und nach dieser Maßgabe gemacht wird, mehr Kapitaleigentum mit weniger Kosten für Arbeit zustande zu bringen. Das lässt kapitalistischen Reichtum wachsen. Mehr Kapitaleigentum zustande zu kommen mit weniger Anteil der gesamten lohnabhängigen Menschheit am Reichtum der Gesellschaft. Das soll stattfinden. Dann will man, und das hat wirklich was vollkommen Widersinniges, dann der Vorschlag, genau diesen systemgemäßen Erfolg, dass der Reichtum im Gegensatz zu den lohnabhängigen Arbeitenden zustande kommt, ein bisschen wieder rückgängig machen.
Ja? Einwand. Dein Soll ist, glaube ich, eine ganz problematische Geschichte. Es gibt eine ganze Menge Anhänger des bedingungslosen Grundeinkommens, das tatsächlich genau so sehen. Also von Althaus über Straubhaar über Werner bis hin zu sicherlich der Hälfte aller Attackis. Es gibt aber daneben auch andere linke BGE-Fans, die das anders vortragen. Nämlich nicht, es soll Kapitalismus geben, sondern solange es ihn gibt, wollen wir wenigstens ein paar Mark mehr haben.
Ja.
So wie jeder Gewerkschafter, der eine Lohnerhöhung haben will, ja auch nicht für Lohnverhältnisse ist, sondern er ist in einer Situation, wo er eben mehr Geld braucht. Und dann sagt, schieb mehr rüber. Dafür streiten wir. Da kann man ja auch nicht sagen, an sich ist das unvernünftig, dass du für Lohnverhältnisse bist. Was ja übrigens sogar stimmt. Es ist unvernünftig, Lohnarbeiter sein zu wollen. Trotzdem hebt es einen ja nicht so lange, wie man Lohnarbeiter ist, zu sagen, jetzt will ich aber mehr haben, weil so geht es nicht weiter. Und wenige BGEler, jedenfalls von dem, was ich gelesen habe, sehen das so als, ja, nicht mehr als... Das bisschen.
Könnt ihr mir was zu trinken mitbringen? Wasser oder sowas?
Wenige linke BGEler konzidieren ja in der Tat. Es geht darum, dass hier Profit gemacht wird auf unsere Kosten. Aber das können wir doch nicht mit uns machen lassen, weil dann landen wir ja alle im Elend. Das war die Ausgangsposition, dass alle sehen, ja, in der Tat, die Reichen werden reicher und die Armen werden ärmer. So läuft dieser Laden. Und außer Sommers BGB Sonntagsreden, jetzt gerade eben erst wieder, der immer noch von der guten Arbeit redet, die es zu verteidigen oder zu erreichen gäbe, weiß jeder Normalinke, das ist vorbei und das kommt nicht wieder. Und mehr auch von Vollzeitlern rutschen ab in die Teilzeit und anderen immer weniger einbringenden Arbeiten. Und von daher ist die Forderung, die dann aufstellen, aber meine Güte, das können wir doch nicht mit uns machen lassen, ja so falsch nicht. Genauso wenig wie ich Leuten, die für mehr Lohn streiken, sagen würde, Mann ey, was macht ihr da für eine Scheiße, die 200 Euro mehr im Monat für Ecklohngruppe 6.
Nein, das wäre ein schlechter Einwand. Ja. Das wäre ein schlechter Einwand, aber rollen wir es mal von der Ecke her auf. Ja? Der Lohnkampf, probier es von der Seite mal aufzurollen. Der Lohnkampf ist einer, der ist eine bittere Notwendigkeit. Und Leute, die einen Lohnkampf führen, denen wird irgendwann mal klar, das ist ja so, das Geld verdienen von Lohn untergräbt, was ich vom Lohn haben will. Also bleibt es mir nicht erspart, neben dem Arbeiten gehen für mein Einkommen, auch noch eine zweite Aktion zu starten. Ich muss mich in einer Koalition, nennen wir sie Gewerkschaft, auch noch neben dem Arbeiten extra dafür engagieren und ein Gedöber machen und Erpressung organisieren und so weiter, dass ich aus meiner Arbeit wenigstens etwas heraushole, wo ich es schaffe, damit über die Runden zu kommen. Einer, der den Lohnkampf vernünftig betreibt, der entdeckt daran, dass sein Einkommen im Gegensatz zu den Rechnungen des Arbeitgebers steht. Und der entdeckt im Lohnkampf machen müssen, wenn er alle Tassen im Schrank hat, wenn er sich's mal richtig zu Ende überlegt, entdeckt er einen zusätzlichen Grund, mit dem Laden zu brechen. Wenn er das nicht entdeckt, Lohnkampf ist noch ein Grund, dass ich irgendwie in die falsche Gesellschaft reingeraten bin. Wenn er das nicht entdeckt, dann wird der Lohnkampf sehr schnell zu einer Falle. Weil wenn man das nämlich nicht entdeckt, dann hat der Lohnkampf einen ganz furchtbaren Widerspruch. Der Lohnkampf steht nämlich dann vor dem Widerspruch, ich möchte meinem Arbeitsplatz mein Einkommen abbringen. Aber damit der Arbeitsplatz bleibend meine Einkommensquelle bleibt, muss ich doch Rücksicht auf meinen Arbeitsplatz nehmen.
Und schon sind wir auch wieder bei den BGElern.
Schon sind wir in diesem
verflixten
Zirkel drin.
Die gleiche Erkenntnis natürlich auch an den Tag legen. Jeder realistische BGE-Fan weiß ja, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht so hoch sein kann, dass damit die Reichtumsproduktion des Staates, der ihn zahlen soll, ernsthaft gefährdet werden würde. Denn dann würde er ja das BGE nicht kriegen können. Und deshalb backen die ja alle relativ kleine Brötchen mit sowas von verlogenen Formulierungen wie irgendwie eine basale soziale Teilhabe und allen möglichen anderen Scheiß lassen sich dann einfallen. Als Realisten der Erkenntnis, dass in diesem System für Arme eben nicht mehr drin ist.
Ist in Ordnung, springt ein bisschen in dem, was ich erzählen will, schon nach vorne, komme ich aber gleich darauf zu sprechen. Ich wollte aber an deiner Überlegung noch Folgendes verlängern. Der Lohnkampf hat im Verhältnis zu dieser Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen noch den Schimmer einer Einsicht. Den Schimmer einer Einsicht, nämlich, dass es sich dabei um das Austragen eines Interessens, ach, seien wir ganz vorsichtig, Konflikts handelt. Als Gegensatz denken die das nicht unbedingt gleich, aber wer sagt, ich mache jetzt hier Streik und nehme die Arbeit erst wieder auf, wenn der Stundenlohnsatz besser ist, dem ist geläufig, dass es sein Einkommen irgendwie nur im Konflikt mit denen gibt, die darüber befinden, was sie bezahlen. Man muss schon mal sagen, wer sagt, soll doch der Staat den Leuten ein umverteiltes Einkommen auszahlen? Er tut einfach so, als gäbe es so einen Konflikt nicht, außer auf diese muldenschleicherische Art und Weise, die ich erwähnt habe, dass er sagt, ja, ja, er denkt schon, es muss der Staat machen. Aber nur so kommt noch ein Fitzelchen von Einsicht vor, dass Einkommen fürs Leben irgendwie sich reibt an der Eigentumsordnung dieses Ladens. Also so gesehen sind die schon ein bisschen, wie soll man sagen, ein Niedergang.
Im Niedergang hatte Felix Klopotek einen sehr schönen Artikel geschrieben, wo er darauf hingewiesen hat, dass diese ganze BGE-Szene ideologisch, historisch gewachsen ist aus der Niederlage der revolutionären Spontis. Das ist eine Frankfurter Geschichte gewesen. Und nachdem die revolutionären operistischen Spontis den Abgesang auf die Möglichkeit, die Arbeiterklasse revolutionär ins Feld zu führen, beschlossen haben, weil sie so, wie sie es gemacht haben, damit keinen Erfolg gehabt haben. Da ist dann auf den Scherben ihrer ex-revolutionären Politik das BGE als sozusagen Alternative zu einem revolutionären Programm entstanden.
Ja, zumindest eine der Traditionslinien, ja. Aber die verfolgen wir jetzt bitte nicht. Sonst müssen wir hier eine Bibliothek der Arbeiterbewegung aufstellen und da habe ich schon immer einen großen Bogen drumherum gemacht.
Ich habe das nur deshalb angeführt, weil in der Tat BGE fordern ist eine resignative Geschichte. Das ist, wenn schon nichts anderes geht, dann muss doch wenigstens dieses kleine Scheißteil gehen.
Ja.
Und von daher ist es kein Zufall, dass es nach dem Aufbegehren kam von Linken, die vor der gleichen Situation stehen, was anderes wollten, als so billigen Reformscheiß machen zu wollen.
Habe ich jetzt noch nicht rausgehört, aber vorhin haben Sie das eigentlich fast gleichgesetzt. Also Lohnkampf, gut, dazu ist ja nun auch der Punkt, man will sich mit dem Einkommen nicht abfinden. Was spricht dann gegen so etwas? Das hast du so sinnvoll eingestiegen vor einiger Zeit. Und das ist ja.
Nicht ich, sondern ich habe da die linken BGEler zitiert, die so diese Position vertreten.
Ja, es kam so, als würden wir es verteidigen.
Weil,
und deswegen dachte
ich Jonas mit dem Soll gekommen ist und dieses BGE soll Lohnarbeits- und Armut zementieren, das ist eben ausschließlich oder weitgehend eine zentrale Position der FDP, Straubhaar, Schröder, ich weiß nicht was, Hartz-IVler.
Aber das ist auch ein Missverständnis. Ich wollte nicht sagen, das soll Armut zementieren, sondern das ist, ich habe erstmal gesagt, das ist der Widersinn an dieser Konstruktion. Der Widersinn an dieser Konstruktion ist zu sagen, wir gehen einfach ganz selbstverständlich vom Weiterlaufen des Zustandekommens des Reichtums als Kapitalreichtum im Gegensatz zu den Lohnabhängigen aus und auf der Grundlage, sagen wir dann, wird man doch diesen Reichtum ein wenig dafür abzweigen können, um die schädlichen Auswirkungen auf die normalen Menschen in Sachen Armut abmildern zu können. Und da sage ich, das ist ein Widersinn. Das ist ein Widersinn, weil man sagt, man lässt erst den Gegensatz zustande kommen, man lässt erst den Schaden der Leute zustande kommen und sagt dann, mit dem, was darüber an Reichtum zustande gekommen ist, kann man den Schaden hinterher wieder ein bisschen reparieren.
Der Widersinn ist ja auch nicht weg, wenn man sagt, das lassen wir so lange laufen, bis die Revolution kommt.
doch mal widersinnig, weil wenn schon der Reichtumsproduktionszweck, Profitzweck diese Armut produziert, dann ist es natürlich doppelt widersinnig, ausgerechnet von dem Staat, der diese Reichtumsproduktion so als seine zentrale Basis ansieht, zu verlangen. Nur wende dich mal ab von deinem offensichtlich bekundeten Ziel, was du in jedes Gesetzblatt reinschreibst. Und ausgerechnet du, werf mir die Brosamen runter, die du für was viel Wichtigeres offensichtlich einzusetzen bereit bist, von der Bankenrettung bis zu Afghanistan. Da weißt du ja immer, wozu Geld sinnvoll angewendet wird.
Das wäre jetzt mein nächstes Argument gewesen. Ja? Das wäre jetzt vielleicht das Verhältnis nochmal klar gemacht. Weil wenn man sagt, der Staat soll da dieses Einkommen ausschütten, möchte ich auch nochmal auf eins hinweisen. Auch da ein Unterschied zum Lohnkämpfer. Wer so einen Vorschlag macht, in welchem Status, in welcher Rolle will er denn eigentlich die Leute unterstützt sehen? Er geht ganz selbstverständlich davon aus, dass er einen Vorschlag macht für die Leute in der schäbigen Rolle des Hilfsbedürftigen. Er geht ganz selbstverständlich davon aus, er hat eine Idee zum Betreuen von Leuten, die zum Sozialfall gemacht werden, die zum Klientel eines fürsorglichen Staates gemacht werden. Und der Rolle ist eigentlich dieses Ausschenken von Grundeinkommen gedacht. Davon geht man aus. Die ganze Gesellschaft, die große Mehrheit der Gesellschaft in der Rolle erhalten, aufrechterhalten, ganz selbstverständlich unterstellt, des sozialhilfebedürftigen Klientels, und dem wird jetzt großzügigerweise durch den Staat ein Grundeinkommen zugeteilt. Die Kehrseite davon ist die Absurdität wieder, der Widersinn, in welcher Rolle jetzt der Staat gedacht ist. Sie ist übrigens eine, wieder gar nicht originell. Eigentlich denken die den Staat genau in der verlogenen Pose des unparteiischen Sozialstaats, in der sich auch gerne gibt. Als unparteiischer Helfer. Und dabei ist er nicht der Helfer, sondern zuerst mal war er als Täter unterwegs. Das war das Argument eben. Wer hat denn die Wirtschaftsordnung des Eigentums gesetzlich zur Grundlage überhaupt dieses gesellschaftlichen Systems gemacht? Natürlich der Staat, der solche Verhältnisse haben will. Wer ist denn derjenige, der sagt, Wachstum und Wachstumskonkurrenz im globalen Markt ist die Raison dieser Nation, dieser Staat? Wer hat denn, übrigens neulich wussten Sie das noch, die Befürworter von Grundeinkommen, wer hat denn Gesetze gemacht als Standortförderungsgesetze, die Agenda 2010 heißen, mit denen man das nationale Lohnniveau nicht nur bei den ganz armen Arschlöchern mit Hartz IV, sondern das ganze nationale Lohnniveau gesenkt hat und wo man sich jetzt heute auf Weltwirtschaftsgipfeln in Seoul auf die Schultern klopft und sagt, Deutschland ist wettbewerbsfähiger geworden. Das war dieser Staat. Und dieser Staat wird jetzt angesprochen, indem man auf seine Opfer verweist. Lauter prekäre Existenzen. Auch für die Mittelschicht mittlerweile ist das Einkommen verdienen wackeliger geworden. Jetzt zeigt man auf die Opfer dieser staatlichen Taten und sagt nach der Logik, wer viel Unheil anrichten kann als Staat, kann auch Gutes tun, und spricht ihn anschließend als den sozialen Wiedergutmacher an, der doch dann mit einem Grundeinkommen an diesen unerfreulichen, unerquicklichen Armutszuständen etwas wiedergutmachen könnte. Eine Bemerkung noch dazu. Auch das ist an dem Vorschlag so wenig originell, diese Idee, den Staat als sozialen Umverteilungsstaat in die Pflicht nehmen zu wollen. Das ist nämlich kein origineller Einfall von denen, sondern da beziehen sie sich einfach auf eine Rolle, die der Staat ja tatsächlich spielt. Der Staat verteilt ja um. Macht er ja. Allerdings nicht in der Eigenschaft, in der Sie ihn gerne sehen würden. Die Sozialleistungen, die ein Staat wie der unsere verteilt, die messen sich an was ganz anderem, als die Leute in ihrer Notlage sicherzustellen. Sondern die messen sich, und dafür ist zum Beispiel dieses Hartz-IV-Gesetz ist in der Frage ein Lehrbuch, die messen sich daran, auch die Leute, die durch die Benutzung der Lohnarbeit in die Lage der Überschussbevölkerung für Lohnarbeit hineinmanövriert worden sind, die also für den Bedarf an rentabler Arbeitskraft des Kapitals derzeit nicht gebraucht werden, ja, da verteilt der Staat jetzt ernstlich gesellschaftliche Mittel um, wofür die Leute in dem Regime der Lohnabhängigkeit aufrechtzuerhalten. Zu verlangen, dafür gibt er denen sogar Geld in die Hand, aber auch an die entsprechenden Bedingungen geknüpft. Er verlangt von ihnen gleichwohl, obwohl das, wozu sie verdonnert sind, Geld verdienen für sie gar nicht geht, an dieser Art zu leben, sich nach Geldeinkommen zu strecken, wo immer es eins gibt, festzuhalten, sich dafür aufrecht zu erhalten, sich dafür beisammen zu halten, sich dafür anzustellen und so weiter. Das ist, die Leute haben gefälligst das Regime, das diesem System zugrunde liegt, das Regime der Lohnabhängigkeit weiter aufrecht zu erhalten, auch wenn die, die über Lohnarbeit gebieten, die kapitalistischen Unternehmer, mit ihnen gerade gar nichts anfangen wollen. Das ist dem Staat eine gewisse Umverteilung von kapitalistischem Reichtum wert. Aber dann tut er es auch so. Und dann sind die Bedingungen der Sozialleistung ihr Witz.
Und übrigens keine Errungenschaften, wie das so jeder bessere DGBler seit 150 Jahren immer drauf hat.
Ach, sagen wir mal sogar, es ist fast noch schlimmer. Selbst zu diesem Scheiß musste man einen kapitalistischen Staat erstmal erziehen. Ja, da mussten allen Ernstes jetzt doch nochmal ein kurzer Griff in die Geschichte der Arbeiterbewegung, obwohl ich die für ziemlich lange vorbei halte, aber sogar das musste man einem bürgerlichen Staat beibringen, dass wenn er einen Kapitalismus dauerhaft laufen lassen will, er ernstlich denen, die er dafür als Lohnabhängige mit Beschlag belegt, ein paar Absicherungen dieser Sorte Existenz gewähren muss. Das war die ganze Errungenschaft. Also so muss man es sagen. Die haben das allen Ernstes so erringen müssen, diese Scheiße.
Und immer war das die Prämie für die Anerkennung des Regimes.
Ja.
Übrigens ganz bewusst so von Anfang an auch konzipiert.
Immer.
Ja.
Da, wieder noch ein Rückgriff in die Geschichte. Es ist kein Zufall, dass der Bismarck auf seine Rentenversicherung parallel zum Sozialistengesetz gekommen ist. Dagegen sein, gegen dieses System, kriegt blutig einen auf die Schnauze, aber wer es bis zum Lebensende brav durchhalten will, kriegt sogar eine Rente in Aussicht gestellt. Dann hat der Mensch nicht nur eine Biografie, sondern sogar eine Rentenbiografie. Das ist doch ein gut geordneter Lebenslauf, oder?
Redest du denn noch? Sag mal, ja.
Wir machen gleich erstmal eine Pause, so um 8 rum.
Ja, ich bin jetzt eigentlich ziemlich schnell erstmal mit dem ersten Punkt durch, weil jetzt kommt als dritter Punkt einfach nur Folgendes, das ist auch schon kurz angesprochen gewesen, da muss ich glaube ich auch gar nicht furchtbar viel ausführen.
Was ist der zweite Punkt?
Der zweite Punkt war jetzt die Therapie da. Also erst war ich bei der Diagnose, jetzt war ich bei der Therapie, Umverteilung durch den Staat. Jetzt sage ich, was ist die Konsequenz, wenn man sagt, so wird es doch gehen, das ist doch möglich. Dann ist die Konsequenz, dass man nämlich lauter theoretische Beweisführungen dafür antritt, dass dieser soziale Verbesserungsvorschlag mit dem Kapitalismus verträglich ist. Und jetzt wird es endgültig furchtbar. Dann sagt man, der ist mit dem Kapitalismus möglich, ja schlimmer noch, der ist durch den Kapitalismus möglich.
Und der ist sogar etwas Gutes für
ja,
den Kapitalismus.
Richtig.
Da musste ich mir in letzter Zeit die schönsten Argumente anhören.
Das ist aber eine Konsequenz jetzt aus dem, wie die ganze Idee geht. Ja? Also das geht eigentlich ganz einfach, wie der Gedanke geht. Wenn ich sage, ich löse das Problem durch Umverteilungsbeiträge, dann wird mit einem Mal der kapitalistische Reichtum, bei dem man eben noch gesagt hat, eBay, der ist total getrennt von den Leuten, der steht ihnen gegenüber, da kommen sie nicht dran, der wird jetzt aus der Optik unentbehrlich. Gut, dass es ihn gibt. Der Kapitalreichtum macht seine Umverteilung möglich. Stellt euch vor, die Kuh, die man melken will, gäbe es nicht. Es ist eigentlich ein uraltes Argument. Aber so denken jetzt auch die. Dann liest man bei solchen Theoretikern das Zitat, habt ihr da bei euch auf dem Zitatenzettel vom Götz Werner? Nichts gegen Geld. Es ist ein höchst effektives Schmiermittel für die Erzeugung und den Austausch von Produkten und Dienstleistungen. Kein Zweifel, Gewinn muss sein. Realwirtschaftlich gesehen ist er aber Mittel zum Zweck der Erfüllung der Aufgabe eines Unternehmens, das Angebot immer besserer und günstigerer Waren und Dienstleistungen für die Kunden und nicht das Ziel unternehmerischer Tätigkeiten. Ja, eben waren noch die Preise und die Gewinne ins Auge gefasst, als das sind die Armmacher. Jetzt sind Preise und Gewinne aus dieser Optik nützliche Hebel für die Erzeugung eines unverteilbaren Reichtums. Und dass das nicht stimmt, das muss man einfach mal schnell sagen. Also für Produkte und Dienstleistungen braucht man wirklich keine Preise und Gewinne. Dafür braucht man Arbeit und Arbeitsmittel und sonst gar nichts. Unter Arbeitsmittel habe ich die Rohstoffe jetzt mitgezählt. Aber mehr braucht man wirklich nicht. Und dass das an die Leute kommt, dafür braucht man Transportmittel und nicht Preise und Geld. Wenn aber der Gewinn im Spiel ist und selbst wenn man ihn nur als Motiv der Unternehmer denkt, dann denkt der Unternehmer da nicht nur an was anderes als an die Güter, sondern dann macht der die Güter von etwas abhängig, was im Gegensatz zum Konsum steht. Hohe Preise sind nun mal im Gegensatz zum Konsum, aber saugut für den Gewinn.
Die Krise zeigt übrigens noch stärker, dass Tauschwert und Gebrauchswert ein krasser Widerspruch sind.
So ist es.
Wenn keine Gewinne zu erwarten sind, dann findet selbst die Produktion des allernützlichsten und notwendigsten Zeugs dieser Gesellschaft nicht statt. Dann breitet sich das Massenelend aus, obwohl alles produziert werden könnte, was die Leute bräuchten, dann stehen die Fabriken leer, weil der einzige Zweck der Fabrik ja gerade nicht war, dass Autos produziert werden, sondern dass Gewinn mit Autos gemacht werden.
Ja.
Die letzte große Krise hat es auch wieder gezeigt. Die Industrieproduktion ist um manchen Quartalen fast zweistellig zurückgegangen.
Richtig.
Nicht, weil von allem genügend da gewesen wäre und es kein Mensch mehr irgendwas gebraucht hätte, sondern weil mit dem Zeugs, was produziert hätte werden sollen, man einfach nur keinen Gewinn machen konnte.
Aber die Produktion welcher Güter?
Von Gott und der Welt, von Autos, von Häusern, von selbst Lebensmittel werden.
Aber Autos und Häuser fallen doch eher in die Kategorie der Güter, die nicht.
Glück gehabt, dass die letzte Krise nicht so schlimm war wie die große Weltwirtschaftskrise. Da ist wirklich buchstäblich das gesellschaftliche Leben in fast allen entwickelten kapitalistischen Staaten um ein Drittel oder sowas. Reizt dir nicht, wenn der Lebensstandard selbst in einem Land wie Deutschland zurückgeworfen wird auf das Level von vor, sagen wir, 10, 15 Jahren? Wie weit müssen denn die Leute ins Elend getrieben werden, damit du siehst, der Zweck ist es nicht, die Leute mit dem zu versorgen, was sie zum Leben brauchen?
Die Produktion ist auf Zahlen von 2006 zurückgegangen.
Ah, toll.
Aber keine 10, 15 Jahre.
Ja, wofür ist das jetzt ein Argument?
Es ist aber egal, sich um die Zahlen zu streiten.
Das qualitative Argument war, es geht in dieser Wirtschaft nicht darum, ob die Leute das, was man vor sie gefragt hat, was hätte der denn gerne, kriegen können.
Das kann man an jedem Preis sehen, dass es darum nicht geht. Es hat er aber mal so eine gewisse extremistische Ausdrucksweise dieses Verhältnisses, die der Kapitalismus auch noch zu bieten hat, erwähnt. Das ist die Krise. Und in der Krise passiert eben Folgendes. Wenn das Gewinnemachen nicht funktioniert, dann stellt diese Wirtschaftsweise das Produzieren ein.
Und dafür wollte ich halt ein Beispiel haben. Weil klar, bei den Autos war es der Fall, aber bei welchen wirklich Lebensnotwendigen? Also ich will mich nicht an solchen Sachen festbeißen, aber ich mag es auch nicht.
Aber
bei den Lebensnotwendigen mit einem Stiss ist es aus.
Erst einmal, für die meisten Menschen auf dieser Welt gibt es keine auch nur annähernd versorgen mit lebensnotwendigen Mitteln, weil sie so wenig Geld haben, dass sie noch nicht mal sich Wasser, Strom zu essen oder...
Für die meisten Menschen dieser Welt haben wir jetzt gerade nicht geredet.
Dann bist du eine sehr bornierte, enge Sichtweise auf meinetwegen Steglitz Nord. Da mag das für die meisten Leute anders sein. Das ist schon in Friedrichshain oder Mitte anders.
Ich würde vielleicht, ich weiß nicht ganz genau, ob es im allgemeinen Interesse ist, aber so kann man das vielleicht ja erst noch den Vortrag zünden, vielleicht überlegen, wie man die Diskussion ein bisschen strukturieren kann, dass mehr so drei, vier Personen sind. Das ist der Sinn der Veranstaltung.
Es gibt halt gerade was, das finde ich jetzt auch nicht so schlimm.
Warum könnt ihr gehalten werden? Danke sehr, herzlich.
Lassen wir den Punkt an der Stelle einfach erstmal kurz stehen. Das ist okay. Würden wir immer wieder aufgreifen. Eigentlich nur noch schnell zwei Schritte da drin. Das eine ist auch schon kurz angesprochen gewesen. Wenn man sich das so denkt, ich habe jetzt einen sozialen Verbesserungsvorschlag und der ist mit dem Kapitalismus zu haben und das zeige ich euch, dann gibt es noch einen zweiten Grund dafür, warum dann die Idee auch so bescheiden wird. Also bescheiden ist sie ihrem Prinzip nach, wollte ich oben sagen. Bescheiden ist sie ihrem Prinzip nach, weil es ein Vorschlag ist, der davon ausgeht, er unterstützt die Leute in der Rolle des Hilfsbedürftigen. Die ganze Idee ist bescheiden. Aber es gibt noch einen zweiten Grund für diese Bescheidenheit und das ist die Beweisführung, es ist finanzierbar, es ist verträglich mit den gültigen Rechnungen in diesem unserem Lande. Und dafür ist dieses Zitat von dem Werner Retz, was ihr auch auf dem Zettel stehen habt. Es gibt unterschiedliche Vorstellungen über die notwendige Höhe eines Mindesteinkommens, da meint er dieses Grundeinkommen. All das ist offen und muss diskutiert werden, aber gemeinsam ist all diesen Überlegungen, dass sie vielfältig durchgerechnet wurden und dass feststeht, dass sie bezahlbar sind. Bisherige Sozialversicherungsbeiträge, die Beträge sozialer Umverteilung, die Abschaffung heutiger bürokratischer Kontroll- und Verwaltungsapparate und eine gerechte Heranziehung hoher Einkommen und Vermögen reichen allemal zur Finanzierung. Jetzt merkt man, die halten es, die genieren sich nicht zu sagen, das Gute an unserer Idee des Grundeinkommens ist, es bewegt sich im Prinzip in den Grenzen des ohnehin schon existierenden Sozialhaushalts. Wir bleiben dabei, mehr oder weniger die Sorte Armutsbetreuung, die es schon gibt, umstricken zu wollen, umzuverteilen. Also das ist nach der Seite hin auch die Bravheit, natürlich muss es einen Militärhaushalt geben. Natürlich muss es brüderle wirtschaftspolitischen Haushalt geben. Natürlich muss der Schäuble weiter Geld zusammen haben, um die Banken zu sanieren und die Kreditmärkte zu beruhigen. Und was ist ganz selbstverständlich, beschränken die sich auf die haushaltsmäßige Aufteilung der Mittel, die sowieso schon gilt.
Das Radikalste ist ja die Vermögensteuer irgendwie.
Ja. Jetzt sage ich mal, an der Stelle gibt es jetzt natürlich einen Unterschied zu dem Sozialhaushalt bei dem. Das ist wirklich das Radikalste an dem Zeug. Es ist das bedingungslos. Das kommt im Übrigen in dem Zitat ja indirekt drin vor, wenn er sagt, er möchte da die Kontrollbürokratie und so weiter abschaffen. Da meint er, da kann man auch noch Geld dran sparen. Das könnte man dann noch den Leuten geben. Das ist irgendwie sympathisch gedacht, aber so radikal das mit dem bedingungslos klingt, also ohne diesen Arbeitszwang, den die Sozialbehörden sonst immer an jeden Cent dran knüpfen, so radikal meinen die das gar nicht. Wenn man mal nachliest, wie die ihr bedingungslos begründen, dann heißt die Begründung folgendermaßen: Der Staat macht da was, was sowieso nicht geht. Der Staat nötigt für die Sozialleistungen die Leute in die Suche nach Arbeitsplätzen, die es doch nicht mehr gibt in unseren modernen Umständen. Insofern ist das, was so radikal klingt bei denen, der schlaumeierische Vorschlag: Staat, du kannst dir Arbeit sparen. Das geht gar nicht, was du willst. Und dieser schlaumeierische Ratschlag hat theoretisch den Fehler an sich, dass sie einfach nicht verstehen oder nicht verstehen wollen, warum der Staat diese Bedingungen macht. Die Bedingungen des Staates sind nämlich gar nicht so, dass er sagt, er macht sich dafür zuständig, dass die Leute einen Arbeitsplatz finden, sondern die Bedingungen des Staates gehen darauf, dass die Leute die soziale Disziplin aufrecht zu erhalten haben, diesen Willen, einen Arbeitsplatz zu finden, aus ihrer Notlage nach wie vor konsequent immer als einzig gängige Schlussfolgerung zu ziehen. Also das habe ich vorhin genannt, die Bedingungen gehen darauf, der Staat will das Regime der Lohnabhängigkeit bei den Leuten aufrechterhalten sehen. Ja gut, ich würde an der Stelle jetzt einfach mal beenden. Ich könnte noch was zu dieser menschenfreundlichen Geschichte mit dem, wie die das mit dem Arbeitszwang denken, dazu setzen. Aber machen wir mal an der Stelle vielleicht einen Punkt für Luft und Diskussion und Ordnung.
Ich habe schon mal eine Anmerkung vielleicht für alle. Ich weiß nicht, ob bekannt ist, dass Anfang dieses Jahres das erste Projekt weltweit zum bedingungslosen Grundeinkommen, da dann genannt Basic Income Plan, abgeschlossen wurde. Ein Projekt in Namibia für 2 Jahre. Falls jemand nach der Diskussion Interesse hat, ich habe mir die Mühe gemacht, mal die Bewertung oder den 100-seitigen Report dieses Projekts, was da ungefähr rausgekommen ist, auszuwerten, ein bisschen zusammenzufassen. Da sind sie vielleicht auch ganz interessant. Man muss eins sagen, in Namibia wird nach einem Grundeinkommen jetzt zugebrüllt nach den Daten und erstaunlicherweise ist ausgerechnet die Landschaft aus der Koalition rausgegangen.
Ja.
Ansonsten will ich weiter stören, also wer Interesse hat, ich habe leider nur ein paar Kopien davon.
Du hast Nerven, Diskussionsteilnehmer stört mich.
Nee,
den hat man eingeladen, Mann.
Deshalb bin ich auch gar nicht auf die Studie reingetroffen. Kannst du dann vielleicht, wenn du das dann nicht das verraten? So. Ja, genau. Auch gleich hier.
Jeder Mensch, den er hat, das macht.
Also, zu den Terminen. Also, es findet am 2.12. eine Veranstaltung zu dem Thema das revolutionäre Energiekonzept der schwarz-gelben Regierung, Atomkraft im nationalen Energiemix, eine Waffe in der imperialistischen Staatenkonkurrenz statt. Der Ort, der wird noch bekannt gegeben, da liegt eine Liste hinten aus, also wer das, wer seine E-Mail-Adresse da reinschreibt, der kriegt dann den Ort und Zeit und so weiter nochmal genannt.
Die Homepage-Adresse. Alternativ kann man das wahrscheinlich spätestens in der Woche auf der Internetadresse hier finden. Das ist ein hk-gruppe.net. Kann man auch am Untertisch hinterher erfragen. Wenn
und den Vortrag hat Contradictio, so wie du ihn Hamburg, glaube ich, gehalten hast, auch schon veröffentlicht. Man kann ihn also auch runterladen und sich schon vorbereiten.
Dann komme ich nicht mehr.
Kein Argument voraus.
Das muss der Master von Contradictio sagen. Das ist eine Sache.
Dann wäre am nächsten Roten Freitag, das wäre dann der 3.12., das wäre dann das Thema, das müssen wir jetzt nochmal, also den Titel nochmal festlegen, weil es jetzt gerade Holterdiepolter beschlossen worden ist. Das ist auf jeden Fall zur sozialen Frage anlässlich dieser Demonstration am 26.11., glaube ich, wo irgendwie diese Hartz-IV-Initiativen und die Linke und so weiter das Parlament oder den Bundestag oder was weiß ich da blockieren wollen. Das wäre dann also Thema auch. Das wäre dann Thema am 3.12., also quasi jetzt heute in 3 Wochen. Wie gesagt, also wenn ihr die E-Mail-Adresse hinten da auf diesen Zettel schreibt, dann kriegt ihr dann die Termine einfach nochmal zugemeldet. Ja, und jetzt die Diskussionsbeiträge, ne?
Mhm.
Bitte?
Also genau, wurde aufgefordert, noch kurz die E-Mail-Adresse zu nennen. Also unter www.bignam, also Big Nam für Basic Income Grant Namibia.org, kann man den ganzen Bericht eben runterladen. 103 cool. Seiten auf Englisch.
Das sagt man nicht dazu, das ist ungeschickt.
Sonst gibt es noch hier vier, die werden jetzt einfach mal zu weit.
Sagst du noch schnell deine E-Mail-Adresse, damit du potenziellen Interessenten diese Kopien, die jetzt wahrscheinlich nicht für alle ausreichend zur Verfügung stehen, schicken kannst?
Ach je, private Angaben. Na gut.
Wir können doch nachher ganz privat reden.
Genau, also für dich habe ich sogar noch eine extra aufbewahrt.
Okay. Sieht das mit der Meinungsfreiheit nämlich etwas anders.
Vor einen ganz kurzen Lesehinweis zur Sozial-DGB-Demo am 26.11. hat die SAG Nürnberg schon ein kleines zweiseitiges Flugblatt herausgegeben. Kann man sich, glaube ich, auch über Kontradiktion runterladen.
Okay. SAG?
Sozialistische Gruppe Nürnberg. Die Uni-Gruppe der Gegenstandpunktfreunde in Nürnberg, Erlangen.
Wieder eine soziale Frage angemischt, die muss.
Die Zahnwörter meint diese bedingungslose Grundeinkommen. Das steht doch eigentlich richtig im Gegensatz dazu, dass das einen Arbeitszwang ausübt. Alle dadurch ist doch der Standort Deutschland so erfolgreich, das Exportweltmeister, weil halt es ja zunehmend Leute dazu gezwungen werden, für Löhne zu arbeiten, für diese vor 10 Jahren nicht gearbeitet hätten. Deshalb ist doch Deutschland so konkurrenzfähig. Wenn es da wirklich ein einigermaßen anständiges Grundeinkommen gäbe, dann wird doch keiner mehr diese Jobs machen. Das liegt doch auf der Hand. Ich weiß nicht, ist mir unverständlich.
Wie man auf so eine Forderung kommen kann.
Ja, weil das ist doch klar, weil da würde ja, wenn es wirklich ein einigermaßen vernünftiger, auch selbst wenn sie in bedingungslos in Hartz IV Höhe, ich meine, ist doch so, dass etliche Löhne auch von teilweise auch von sogenannten Facharbeitern gehen doch in Richtung Hartz IV. Ja, oder so ja drunter. Also ich meine jetzt nicht irgendwelche Hilfsarbeiten, sondern die durchaus Tätigkeiten, die eine Berufsausbildung benötigen. Und weil die werden würden dort tatsächlich, mach doch denn, langfristig mach's doch wirklich denn, Kinder.
Das ist so. Und jetzt merkt man an der Stelle, dass die Idee von diesen Leuten vom bürgerlichen, vom bedingungslosen Grundeinkommen, dass diese Idee zu sagen, das ist doch verträglich mit dem System, in dem wir leben.
Dazu eine Anmerkung, weil ich glaube, der Einwurf ist schon richtig. Vielleicht, ich würde es mal so aus, solche Tätigkeiten wären dann nicht mehr besonders attraktiv. Was wären jetzt die Auswirkungen dieses Phänomens, dass diese Jobs nicht mehr attraktiv wären? Entweder offensichtlich, man müsste sie besser bezahlen oder man müsste das Grundeinkommen wieder zurücknehmen. Die Frage ist, was dann so passieren
würde. Na eben, die müssten besser bezahlt werden. Wäre die Folge, sonst würden sie nicht mehr ausgeübt werden. Und damit würde wieder die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands in Frage gestellt.
Ich glaube, da braucht man sich jetzt nicht über den Kopf zerbrechen.
Nein, ich bin mir darüber nicht sicher, dass
die Leute, die das vorgeschlagen haben, ihrerseits bereits das längst in ihren Gedanken mit aufgenommen haben. Deswegen da würde ich nicht drüber.
Ich will mir nicht jetzt den Kopf darüber zerbrechen, aber das wird doch irgendwie die Unsinnigkeit dieses Vorschlags, wird doch auch an diesem Punkt deutlich.
Aber das Unsinnig möchte ich eigentlich nicht nach der Seite hin auflösen, dass man sagt, das ist doch unrealistisch.
Nee, so habe ich es
nicht. Ja, ich weiß schon, was du. Deswegen kommt es mir aber auch an der Stelle, sich das mal richtig klar zu machen. Das, was ich an Kritik an diesen Leuten vortragen möchte, ist die unwahre Behauptung von denen, das sei verträglich mit den Rechenarten, die dieses System ausmachen. Das ist eine unwahre Behauptung von denen. Da muss man wirklich sagen, über den Kapitalismus sagen solche Arschlöcher wie der Westerwelle mehr die Wahrheit. Der sagt nicht die Wahrheit, wenn er sagt, das darf uns nicht ins Land kommen, anstrengungsloser Wohlstand. Und dann sagt er das über Hartz IV. Das hat was Groteskes an sich, da möchte man auch sagen, das ist klapsmühlenreif. Ja? Aber wenn man mal überlegt, wogegen der Mann sich ausspricht, wogegen er sich ausspricht, es darf im Kapitalismus nicht einreißen, dass jemand etwas kriegt ohne Gegenleistung. Dann muss man sagen, sagt der Westerwelle über dieses System mehr die Wahrheit, über die Härte, über die Gegensätzlichkeit dieses Systems, sagt der auf seine verlogene Art und Weise mehr die Wahrheit, als diese Leute, die dieses bedingungslose Grundeinkommen vorschlagen und sagen, das ließe sich doch wunderbar mit dem Reichtum dieser Gesellschaft vereinbaren und sogar mit ihm möglich machen. Der in seiner Härte hat eine Lüge, ja, die Lüge bei dem anstrengungslosen Wohlstand und dieser spätrömischen Dekadenz, und da ist er ja nicht allein, da hat er halt schöne Worte für gefunden. Die Unwahrheit von dem Mann ist, dass er sagt, es ist ein schlechter Wesenszug des Menschen. Jetzt kommt er mit so einer anthropologischen Moralisierung, nicht arbeiten zu wollen. Aber worauf er zeigt ist, dass in dem Laden, dessen Außenminister er ist, es die Arbeit bloß als Erzwungene gibt, als Erpresste gibt. Und damit sagt er, wenn man mal nachbohrt, eigentlich ein Argument der Kritik am Kapitalismus. Erpressen muss man nämlich in der Tat die Arbeit da, also mit materieller Not die Leute an die Arbeit bringen. Das muss man nur in einem System, wo das Arbeitsergebnis für die Leute nicht lohnend ist, wo das Arbeitsergebnis für die Leute nicht Grund genug ist, die Arbeit zu machen. Arbeit ist nie angenehm, aber wenn das Ergebnis stimmt, dann macht man es eben dafür. Das hält übrigens jeder in seinen eigenen vier Wänden genauso. Wenn man seine Freunde eingeladen hat zum Schweinebraten, abends stellt man sich glattweg anderthalb Stunden in die Küche und macht ihn. Dann gibt es ihn halt hinterher. Sonst hätte es ihn ja nicht gegeben. Aber in dem System ist es eben anders. In diesem System, und das geben eigentlich solche Konkurrenzrassisten wie der Westerwelle und der Sarrazin auf ihre verquaste ideologische Weise zu. In diesem System gibt es Arbeit nur als Erhebelte über die Erpressung mit der Geldnot. Kein Wunder, wenn das Arbeitsergebnis in dieser Gesellschaft nicht der Reichtum derer ist, die den Reichtum schaffen, sondern ihnen auch noch als feindliche Macht in Gestalt des Kapitals, das sie rausrationalisiert, entgegentritt. Kein Wunder, dass man zur Produktion eines solchen Reichtums, der einem nicht nur nicht gehört, sondern der einem schadet, wirklich erpressen muss, mit Geldnot. Und natürlich muss man auch zu einer Arbeit Leute mit Geldnot, mit deren Rechennöten nötigen, wo die Arbeit selber die Leute schädigt.
Jetzt wird sich doch keiner überhaupt in fremde Dienste begeben. So ist das. Wenn er andere Möglichkeiten hätte. Nur dadurch, deshalb macht er das doch.
So ist das. Ja, und die fremden Dienste sind halt nicht bloß einfach fremde Dienste, damit man jetzt die fremden Dienste nicht verwechselt mit, ich tue meiner Freundin mal einen guten Dienst. Die ist ja manchmal auch ein bisschen fremd. Sondern der Arbeitgeber, dem man im Dienst tut, der steht einem ja nicht nur im Verhältnis des Fremden gegenüber, sondern wirklich als die Vertretung des Kapitals, das einem schadet. Daran Dienst zu leisten, ja, dafür braucht es einen Grund. Und der Grund ist, das habe ich anfangs mal so ausgesprochen, im Kapitalismus ausgesprochen elegant organisiert. Ausgesprochen elegant, weil es nämlich nicht so ist wie in früheren hässlichen Zeiten, wo der Dienstherr mit der Peitsche vorbeigekommen ist und die Leute zum Dienst auf dem Feld hingepeitscht hat, sondern der Grund ist eben so elegant organisiert, die Erpressung geht so. Willst du dir deinen Lebensunterhalt organisieren, brauchst du Geld. Willst du Geld verdienen, musst du eben in die Bedingungen des Geldverdienens, wie sie organisiert sind, einwilligen. Dann tust du das immer im Geiste, es für dich zu tun. Aber was du tust, ist einer Erpressung nachkommen. So, das ist Kapitalismus und insofern an der Stelle vielleicht auch nochmal, wie dieses Verhältnis von den Leuten vom Grundeinkommen diskutiert wird. Ganz viele Debatten von denen geht nämlich drauf für die Debatte, wenn wir das einführen, den Schuh ziehen die sich an. Wenn wir das einführen, gehen denn dann die Leute noch zur Arbeit? Dann kriegen die ein schlechtes Gewissen mit ihrem wohlwollenden Vorschlag des Grundeinkommens und zerbrechen sich den Kopf, ob sich Grundeinkommen mit zur Arbeit gehen verträglich machen lässt. Und da gibt es im Prinzip zwei Fraktionen. Die eine Fraktion sagt, ja, das lässt sich verträglich machen. Wodurch? Wir machen das Grundeinkommen so niedrig, dass die Leute einen Anreiz haben, hinzuzuverdienen. Jetzt sind wir beim Grundeinkommen ungefähr da, wo Hartz IV auch ist. Die anderen sind mehr die menschenfreundlichen Idealisten, ziehen sich aber dasselbe Problem an, schämen sich nicht, sich den Gedanken zu machen, wie kriegt man die Menschen an eine Arbeit? Und dann kommen die mit solchen Gedanken, die ich da auf dem Zitatenzettel auch habe. Jetzt muss ich ihn mir doch nochmal von dir ausleihen. Den habe ich jetzt gerade nicht zu schnell weggegeben. Das ist die Variante der menschenfreundlichen Sorge um das fleißige Arbeiten gehen. Die geht so, das ist ein Sascha Liebermann, der hat so eine Freiheitsinitiative gegründet, Freiheit durch Grundeinkommen. Der argumentiert so, Erwerbsarbeit ist dort produktiv, innovativ, wo jemand mit Herzblut bei der Sache ist. Wo er sich mit dem identifiziert, was er macht. Das reicht bis in sogenannte einfache Tätigkeiten, die verlässlich ausgeführt werden müssen. Das Grundeinkommen erhöht die Chancen, dass jemand etwas findet, das ihm gemäß ist. Heute stehen wir vor dem Problem, dass an einem Arbeitsplatz womöglich nur festgehalten wird, um Einkommen zu erzielen. Das hält er jetzt für schlecht, dass man zum Geldverdienen zum Arbeiten geht. Die Folge ist, es wird nicht mehr gemacht als nötig oder sogar weniger. Für jedes Unternehmen bedeutet das schleichenden Stillstand, aber auch für uns als Gemeinwesen. So, jetzt ist der Mensch eingestiegen in die Logik, wie kriegt man die Faulpelze an der Arbeit? Jetzt sagt der nicht durch Erpressung mit der Not, sondern mit dem Verblöden mit Sinn. Dann sind sie so bedröhnt, dann gehen sie aus lauter Herzblut Glück zum Arbeiten.
Da möchte ich noch ein anderes schönes Zitat anhängen. Da gibt es leider relativ viele, was Harald Rein Rainer Roth entgegengehalten hat. Es gilt, bereits jetzt Umrisse einer anderen Gesellschaft zu konzipieren und womöglich auch zu leben. Ziel wäre, in Anlehnung an Gorz, die Arbeit in kontinuierlicher Form von der Tyrannei des Lohnsystems zu befreien und in Selbsttätigkeit aufzuheben. Kontinuierlich.
Also jetzt merkt er, ich habe ja bei meinem Vortrag bin ich so wohlwollend eingestiegen und habe gesagt, die sind Leute, die zeigen auf den Reichtum und sagen, sie vertragen sich nicht mit der Armut daneben. Das sind Leute, habe ich sogar nochmal betont, die steigen ein, jedenfalls mit dem Gedanken, es muss einem doch darum gehen, ein bisschen materielle Sicherstellung der Leute hinzukriegen. Jetzt, wo man den ganzen Gedanken mal durchgegangen ist, ist die materielle Sicherstellung der Leute auf ziemlich so etwas runtergekommen wie ein Existenzminimum. Und dafür haben sie jetzt auch noch diesen hässlichen Grund, sonst haben die Leute keinen Anreiz zum Arbeiten mehr. Oder sie sind doch zu solchen Betschwestern geworden, die behaupten, was den Leuten eigentlich fehlt, ist den armen Leuten, denen mit der Existenzunsicherheit und so, was denen eigentlich fehlt, ist eigentlich gar nicht materielle Teilhabe, sondern Sinn. Die Jagd nach Geld machen sie jetzt nicht der Wahrheit nach, als ja, das bleibt im Kapitalismus nicht erspart, sondern jetzt denken sie die Jagd nach Geld als ein schlechter Charakterzug von Leuten, die immer bloß was haben wollen. Sagen, warum wollen die immer was haben, statt dass sie mal Freude am Arbeiten haben. So, jetzt wären wir wieder an einem Punkt, da würde ich sagen, jetzt habe ich noch ein zweites Kapitelchen. Das angekündigte Kapitelchen, die wollen ja gar nicht bloß materielle Teilhabe sicherstellen, sondern das bedingungslose Grundeinkommen sagt, stellt die gesellschaftliche Teilhabe der Menschen an der Gesellschaft sicher. Wollt ihr dazu noch was hören? Oder wollt ihr erst diskutieren? Die Diagnose, die es da gibt, die heißt, es gibt in dieser Gesellschaft durch das Prekärwerden des Geldhabens und Geldverdienens gibt es eine um sich greifende, das nennen die Exklusion der Menschen aus der Gesellschaft. Ein Ausschluss der Menschen aus der Gesellschaft, aus dem gesellschaftlichen Leben, aus dem politischen Leben und so weiter. Wieder möchte ich am Anfang mal festhalten, da stimmt was dran. Da stimmt was dran. Ohne Geld, ohne genug Geld, mit Armut, da ist in einer Gesellschaft, in der wir leben, mehr außer Kraft gesetzt als bloß der individuelle Lebensunterhalt bei sich zu Hause in den eigenen vier Wänden, also in den gemieteten. Im Kapitalismus läuft eben alles darüber, dass man dieses einzig zugelassene Zugriffsmittel auf gesellschaftlichen Reichtum, auf gesellschaftliche Dienstleistungen hat, Geld. Der ist so organisiert. Der Marx hat das genannt, das Geld ist im Kapitalismus das reelle Gemeinwesen. Der Gunter Gabriel hat es einfacher formuliert, ohne Moos nix los. Also das ist schon so, dass Armut sowohl eben diese wirtschaftlichen Nöte sind, was den eigenen Lebensunterhalt anbelangt, dass damit aber auch gleichzeitig eben das Urteil über dich gefällt ist, du bist in dieser Gesellschaft, in der alles Recht und alle Macht über Reichtum und Reichtumsquellen übers Geld läuft, bist du einfach eine arme Sau. Du bist ohnmächtig. So gesehen ist der Ausschluss umfassend. Bloß so meinen die Leute vom bedingungslosen Grundeinkommen gar nicht ihre Feststellung, Armut sei Exklusion, sei Ausschluss. Die denken da anders. Ich lese euch das Zitat von dem Michael Opielka vor dafür. Es gibt tausend andere, aber das habe ich mir halt dafür genommen. Und da merkt man, da passiert was gedanklich. Prozesse der Exklusion von Armut und Arbeitslosigkeit, damit einer zunehmenden Entfremdung vieler Bürger gegenüber der Demokratie, müssen als Warnsignale gelesen werden. Da ist was passiert. Bei denen, die meinen gar nicht einfach, Armut schädigt die Armen in ihrer Macht und ihrem Lebensunterhalt in dieser Gesellschaft. Verschieben die Optik, die sagen, das schädigt diese Leute als Teil der Gesellschaft. Genau genommen schädigt die Armut eigentlich die Gesellschaft und nicht die Armen. Die Massenarmut fassen sie in den Blick als das eigentliche Opfer ist ein politisches Opfer. Es ist die Demokratie, es ist das politische Funktionieren. Das politische Zusammenspielen in diesem unserem Lande, wenn die jetzt vor der Entfremdung der Menschen von der Demokratie waren, dann sagen sie, hier ist Gefahr im Verzug für das politische Funktionieren dieses Landes. Das ist nicht gleich der Polizeistandpunkt, also nicht, dass er jetzt so mit dem Holzhammer drüber geht und sagt, alle Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens sind wieder Polizeiminister. stehen gleich auf dem Ordnungsstandpunkt und sagen da, also wie dieser Buschkowski da. Ne? Nein, nein, die sind nicht gleich lauter Buschkowskis. Die denken halt wohlwollendes Bild von der Gesellschaft als demokratisches Zusammenwirken aller Beteiligten. Aber dann denken sie schon, eigentlich sei die Gesellschaft das geschädigte Opfer durch die Armen.
Das ist ja auch ein berechtigtes Argument, weil das heißt, da entsteht der Staat, da entsteht ja ein Schaden, den kann man gar nicht in Heller und Pfennig ausrechnen. Und deswegen sagen wir ein bisschen großzügig.
Ja, also an den Staat gewandt ist ja, das ja. So.
Ja, ja.
Euch, ja, das ist ja als Argumentation, indem man macht Werbung für diese Einrichtung an den Staat. Da ist es die Warnung an denen, pass auf, wir werden die deine Menschen, dein Volk wird dir abspenstig.
Nicht nur dein Volk, sondern diese BGE-Apologeten sind doch Fans dieses Systems. Wenn der Rhein zum Beispiel schreibt, ein Grundeinkommen als praktikable, weitergehende Alternative würde aus einer Fülle von Bewusstseinsveränderungen, Erfahrungen und Kämpfen entstehen, die andere Gerechtigkeitsvorstellungen umfassen, direktere Demokratieformen hervorbringen und Ansätze solidarischer Ökonomie beinhalten. Unter diesen politischen und sozialen Voraussetzungen wäre ein BGE so hoch einzuschätzen, dass es keine Kombilohnfunktion beinhaltet, dann ist doch die Welt, in der diese Inklusion mit 550 netto gewährleistet wird, sein Ideal von harmonischer Gesellschaft.
Ja, aber du merkst auch, deswegen habe ich gewarnt davor, gleich zu sagen, der denkt wie ein Polizeiminister oder wie so ein Bürgermeister Buschkowski. Denn du merkst, der denkt, der hat zwar jetzt die Optik verschoben vom geschädigten Menschen zur geschädigten Gesellschaft, aber bei der Gesellschaft möchte er nicht darauf verzichten, sich eine schönere Gesellschaft unter dieser Gesellschaft zu denken, als die dies ist. Und insofern sagt er, das geht dann kaputt, die Möglichkeiten des demokratischen sich Entfaltens werden immer weniger.
Das stimmt ja auch. Das ist ja wirklich so, ein Großteil der armen Bevölkerung hat ja mittlerweile zur Demokratie nur ein zynisches Verhältnis.
Ja,
ist ja auch so. Ist ja auch so.
Wo sie recht haben, haben sie recht.
Ja, ja, wo sie recht haben, haben sie recht. Aber die ziehen ja an durch. Die sehen das halt als Warnsignal.
Ja. Der fängt jetzt an, dann zu sagen, das ist für die Gesellschaft schlecht.
Ja.
Und dieser Opielka, der geht auch richtig explizit so weiter, macht nicht gleich jeder so, aber im Grunde liegt das in der Logik dieses Gedankens. Der sagt dann, der Vorschlag eines allgemeinen unbedingten Grundeinkommens soll die Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger an der Gesellschaft garantieren. Er könnte die Idee auf eine materielle Grundlage stellen, insofern denken Sie doch noch an was Materielles, aber jetzt ist es bloß noch die Grundlage. Er könnte die Idee auf eine materielle Grundlage stellen und damit die Identifikation mit der Gesellschaft und die soziale Integration befördern. Und da möchte ich jetzt mal einfach dagegen die Frage halten, hat der Kapitalismus das überhaupt verdient? Soll man dieser Gesellschaft, die die Leute in diese materielle Lage bringt, wirklich darin unterstützen, dass sich die Leute in sie integrieren, ja, dass sie sich mit diesem Scheißladen am Ende auch noch identifizieren? Weil das ist offenbar Herzensangelegenheit von diesen Befürwortern des Grundeinkommens unter der Überschrift gesellschaftliche Teilhabe. Das ist auch Parole in der Linkspartei. Da sagt die Katja Kipping, das bedingungslose Grundeinkommen ermöglicht, aufgemerkt, wie die denkt, ermöglicht allen unabhängig von ihrer Stellung im Arbeitsmarkt dieses Minimum an gesellschaftlicher Teilhabe. Insofern wirkt das bürgerliche Grundeinkommen auch als Demokratiepauschale, die gerade, jetzt müsst ihr mal merken, wie die denkt, Demokratiepauschale, die gerade in Zeiten zunehmender Prekarität immer bedeutsamer wird. Das merkst du, in dieser Demokratie wird immer alles prekärer für die Leute und die Kuh sorgt sich darum, dass die Leute dann noch zur Demokratie halten. Kein Zahn im Mund, aber das Deutschlandlied pfeifen.
Und das ist übrigens die klassische sozialdemokratische Kritik an rechteren Sozialreform, dass sie dann immer den rechteren Sozialreformern vorwirft, ihr gefährdet den sozialen Zusammenhalt so unserer das. Gesellschaft.
Ja. Jetzt kommen wir langsam übrigens auch noch zu dieser letzten Frage, die ich am Anfang angekündigt habe. Wie kommen eigentlich diese freundlichen, wohlwollenden Menschen mit dem bedingungslosen Grundeinkommen dann mit ganz anderen Leuten in eine Talkshow und in ein Boot? Du bist da schon immer mit dabei, dahin zu springen. Ich will nur einen Gedanken sagen, wenn man dann mal nachguckt, weil das spielt für deren Debatte schon auch noch eine Rolle, wenn man dann mal nachguckt, und wo drin soll sie denn jetzt bestehen, die gesellschaftliche Teilhabe? Das eine ist, dass sie sich am demokratischen Leben beteiligen. Aber das andere ist noch viel trostloser. Wenn die über sowas reden wie, dann geht doch Bürgerarbeit und so. Ja, dann kommen sie auf solche Ideen. Ich lese es euch jetzt mal vom Götz Werner vor. Das ist dieser Drogist da, der mit seinen DM-Ketten. Der sagt, die Welt wird noch viel schöner, wenn man sich die gesellschaftlichen Veränderungen vor Augen führt, die das Grundeinkommen zur Folge hätte. Und stellen Sie sich den sozialen Bereich vor. Mit einem Grundeinkommen können es sich die Menschen endlich leisten, dort zu arbeiten und anderen zu helfen.
Wo sie nichts verdienen als Lohn.
Wo sie Grundeinkommen verdienen.
Wo sie nur Grundeinkommen haben und keinen Pfennig brauchen.
Ja, aber der Witz ist auch die andere Seite. Bei der Kipping wie bei dem Götz Werner, der geht davon aus, dass es ganz viel Gelegenheiten der Sozialbetreuung gibt. Dass es ganz viel arme, kranke, elende Leute gibt, die nichts nötiger als Sozialarbeiter haben. Und jetzt ist seine schöne Welt, die sieht so aus. Die einen armen Schlucker, die können sich jetzt mit Grundeinkommen leisten, Sozialarbeiter zu sein, um zu den anderen armen Schluckern hinzugehen und die als Klienten von Sozialarbeit zu malträtieren. Das Beste wäre eigentlich, mit Grundeinkommen das mit sich selbst zu machen. Linke Hand Sozialarbeiter, rechte Hand Klient, und jetzt passen wir mal aufeinander auf.
So ist es übrigens auch fast gemeint. Das ist nicht, man kann das so gegenüberstellen, aber gemeint ist es in Fällen, dass es die Kindererziehung ist oder auch wenn man in der Familie pflegt. Also gar nicht, dass das mit zu einem anderen hingeht, sondern dass die Dinge, die im Moment unentgeltlich sind,
ist eine Überlegung, ja. Dass Leute auch.
Also dann wirkt sich nicht so ganz lächerlich. Zwar ist es auch noch fragwürdig oder man kann dann noch nachfragen, aber dann ist es nicht mehr ganz so krass, wenn man das so formuliert.
Ja. Nicht ganz so krass, aber immer noch ganz schön krass.
Nein, es ist schon genauso krass, weil es ist doch, passt doch genau zu dem, was Jonas gesagt hat. Es ist doch völlig egal, ob es jetzt die Familienangehörigen sind. Erstmal ist doch unterstellt bei dem Gedanken, dass es haufenweise Leute gibt, immerzu, die auf sozialarbeiterische Betreuung angewiesen sind. Ob es in der Familie stattfindet oder ob es organisiert im Kiez stattfindet, ist doch wirklich völlig egal.
Ja, aber was ist denn da der Unterschied?
Geht es doch nicht nur um Armut.
Also, das ist kein, ja, aber es könnte sich ja auch jemand anders drum kümmern.
Alte Leute, krank,
gegen Geld.
Hat er das schon gesagt. Ja, das ist doch nicht. Das ist doch keine Folge des Kapitalismus, dass Leute alt und krank und Kinder sind. Das ist doch albern.
In den Verhältnissen, in denen sie hier leben müssen, schon. Natürlich ist das Alter was Biologisches, aber schau dir doch mal an, was Altwerden in dieser Gesellschaft bedeutet. Braucht denn die Oma noch eine Hüfte?
Nicht darunter, dass sie keinen Porsche fahren. Alte Leute leiden darunter, dass niemand ihnen zuhört, verdammt.
Deswegen leiden sie darunter. Wo kommt es her?
Dass ihnen niemand zuhört?
Ja.
Weil alle arbeiten gehen müssen.
Weil alle arbeiten
gehen müssen. So ist es.
Das sollte natürlich dafür bezahlt werden,
das zu hören. Wir haben ja von dir eigentlich Nein, das ist, also ich muss dir recht geben und dir widersprechen, dass so etwas Natürliches wie irgendwann fängt man an, vergesslich zu werden, ne? Dass das zu einem sozialen Problem wird. Das liegt nicht daran, dass man alt und vergesslich wird. Sondern das liegt daran, dass diese biologische Beschaffenheit von einem Menschen einhergeht mit einer Ausmusterung aus dem Geldverdienprozess, in den die anderen noch alle eingemustert sind. Dann ist man dieser an den Rand der Gesellschaft geschobene Sozialfall. Ansonsten ist man bloß vergesslich.
Hilfe und die Arbeit, die dafür eingesetzt werden muss, lohnt nicht. Das ist das Problem. Und das muss man genauso benennen und nicht irgendwie das alles im Kapitalismus unterjubeln, dass man krank wird.
Aber du hast es doch gerade gesagt. Das ist doch gerade gesagt. Der Virus, der dich hinhaut, der kommt wirklich nicht vom Kapitalismus. Manches kommt auch vom Kapitalismus, aber lassen wir es mal beim Virus. Der haut dich halt von den Socken. Aber das Problem, das der Mensch damit kriegt, erschöpft sich doch gar nicht darin, dass dieser blöde Naturunfall da dir deine physiologische Grundlage für das unter den Füßen wegzieht, was du ansonsten gerne machen möchtest. Das ist krank sein. Der soziale Problemfall wird daraus, dass Kranksein hierzulande identisch ist damit, dass du kein Geld mehr verdienen kannst. Erstens, dass aber zweitens das Pflegen von diesem Zeug, von deiner Krankheit, als Geschäft organisiert ist, das du dir nicht leisten kannst. Und dass drittens übrigens so betrieben wird, dass man die das Geschäft leisten, also diese ganzen Spritzenmäuschen und Weißkittel, die da rumhängen, auch noch sehr, sehr kapitalistisch durchkalkuliert als Leute, die nicht zu viel kosten dürfen, damit aus dem Gesundheitswesen ein Geschäft wird. Das ist das soziale Problem. Das kommt nicht von der Natur. So, jetzt sagt der Mensch, mit einem Grundeinkommen wäre doch eine günstige Lösung für die Betreuung, nicht für die Abschaffung, sondern für die Betreuung solcher sozialer Probleme, die mit Alter, Krankheit, Kindern und so weiter verbunden sind, zu abzuwickeln.
Damit unterschreibt er genau das, was vorhin dein erster Punkt war, nämlich dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass das, was es an Dienstleistung oder Produkt hier in dieser Gesellschaft gibt, überhaupt nicht daran hängt, wonach die Leute einen Bedarf haben. Den Bedarf, hast du ja gerade selber gesagt, den haben doch die Kranken und die Alten. Offensichtlich eben ausschließlich daran hängt, womit lässt sich ein Geschäft machen. Und damit offensichtlich nicht in dem Umfang, dass diese Leute nicht dauernd in der Not wären, dass sie, wenn sie dann alt oder krank sind, nicht mal mehr jemanden haben, der ihnen zuhört.
Aber selbst dass die nie zuhören, kommt schon daher.
Ja, sag ich, dass sie dann logischerweise dieses Problem haben, dass eben dieses Geschäft
bedürftig.
Und was anderes hält halt nicht in der Frage, was findet an Arbeitsleistung oder was findet an Produkt.
Ja.
Hören die sich nicht, sondern sagen, und wenn es so ist, dann könnten wir uns glatt was vorstellen, wie dann doch was zustande kommt. Und zwar
nicht ganz unentgeltlich, sondern über dieses, das ist dann ein sozialer Effekt, auf den sie sehr viel Wert legen, von der Ausstattung mit Menschen mit einem Existenzminimum. Eine günstige Lösung für die Betreuung der sozialen Probleme, die der Kapitalismus schafft. Da sind wir jetzt angekommen. Dann ist für die offenbar der Kapitalismus menschlich. Das war wohl unterm Strich das ganze wohlwollende Programm von denen. Dann werden halt Massen weiterhin systematisch zu Lohnabhängigen gemacht und gleichzeitig als Unterabteilung davon dauernd zu Überflüssigen. Dann wird die Geschäftsgrundlage des Sozialen immer breiter, indem auch noch die Grenzen verschwimmen zwischen Leuten, die bloß von Sozialleistungen sich über Wasser halten können und denen, die dafür auch noch arbeiten gehen. Das Heer der Working Poor wird immer größer. Also wo der Übergang von Arbeiten als Sozialfall und Sozialfall, der arbeitet, immer schwimmender wird. Und all das ist dann ein Kapitalismus mit menschlichem Gesicht, wenn man den Leuten in Form eines Grundeinkommens die Gelegenheit gibt, mit diesen sozialen Problemen fertig zu werden. So gesehen löst sich dann am Ende diese wohlwollende Idee einer sozialen Verbesserung ziemlich darin auf, dass die eigentlich sowas wie die idealistische, wie die menschenfreundliche Variante der Umstellung des Sozialstaats auf Hartz IV sind. Umstellung des Sozialstaats auf Hartz IV war die Bilanz des Staates, machen wir uns nichts vor, die moderne Wettbewerbsgesellschaft oder wie auch immer die das nennen, macht zu einer ganz normalen, dauerhaft vorkommenden Massenerscheinung, dass Leute in immer prekäreren Einkommensverhältnissen oder ganz ohne Einkommen durch die Gegend wandeln, mit Patchwork-Biografien und so weiter. Also sagen wir gleich, das ist nicht so, die sind eine Zeit lang auf Arbeitslosengeld und dann werden sie wieder beschäftigt, sondern es gibt einfach in diesem Land dauerhaft eine Masse von Langzeitarbeitslosen und so prekär Beschäftigten und der Sozialstaat kümmert sich darum, dass es das gibt, dass das geht, hält sie dazu an, damit klarzukommen und so. Der Sozialstaat in Wirklichkeit macht es mit diesen harten Hartz-IV-Maßnahmen. Aber im Grunde genommen ist die Idee, geben wir doch einer breiten Masse von Leuten ein Grundeinkommen und halten sie damit zur Teilhabe in der Gesellschaft, zur Identifikation und Integration in diese Gesellschaft an. Davon gar nicht weit entfernt. Operiert jedenfalls mit derselben Geschäftsgrundlage, auf die man einen solchen sozialen Verbesserungsvorschlag dann draufsetzt.
Was ist jetzt daran das Problem? Auf der anderen Seite kritisierst du dann wiederum, dass sie idealistisch in Bezug auf die Arbeit sind. Ich persönlich teile diese idealistische Ansicht, dass Arbeit von mir aus Spaß machen kann, Sinn haben kann und dergleichen. Das Grundeinkommen ist in dieser Hinsicht die pragmatische Lösung. Was ist denn nun der richtige Weg? Idealisierung oder Pragmatismus?
Man kann auch falsche Alternativen stellen.
Die BGEler sind sozusagen die ganz massiven und erbitterten Verteidiger der Losung Caritas und keine KPD. Die verteidigen dieses System wirklich ganz bewusst entschieden gegen jeglichen Versuch, die Opfer dieses Systems dazu zu bringen, diesen ganzen Laden zu kippen, indem sie den Leuten erzählen, wenn man nur hier einen kleinen Schalter dreht und da ein bisschen raufdreht und natürlich Hartz IV mit 345 Euro, das ist wirklich menschenunwürdig. Aber doch über 750 plus Miete, da müsste doch zu reden sein und damit müsst ihr euch dann aber auch schon zufrieden geben. Und dann müsst ihr auch weiterhin mitmachen bei diesem System. Mehr ist eben in diesem System nicht drin und dieses System, das gibt es nun mal und das soll auch weiter so sein.
Aber verändert sich das System nicht grundlegend, wenn die Menschen nicht mehr gezwungen sind zu arbeiten? Ist es dann auch das gleiche System, aus dem heraus du jetzt gerade argumentierst?
Wenn du das haben willst, dann musst du aber den Arbeitszwang brechen.
Ja, der Arbeitszwang wird doch dadurch gebrochen, dass du ein Grundeinkommen hast.
Der wird dadurch nicht gebrochen. Die wollen ihn ja sogar ausdrücklich nicht brechen. Die sagen ja sogar, man muss darauf achten, dass durch das Grundeinkommen der Anreiz zum Arbeiten gehen nicht erlischt.
Nicht alle. Es gibt welche, die tatsächlich meinen, man könnte in einer kapitalistischen Klassengesellschaft ein Grundeinkommen erkämpfen, das so hoch ist, dass die überwiegende Mehrzahl der bis dato lohnabhängigen, abhängigen Erpressbaren die Arme verschränken kann und sagen kann, wir kriegen doch 2000 netto, da gehe ich doch nicht mehr als Kassiererin zu Aldi an die Kasse. Okay. Und das ist eine wirklich irre Vorstellung. Ein Kapitalismus, in dem keiner mehr an der Kasse sitzt, wo die Firmen die Waren verhökern, aus deren Geldeinkommen dann hinterher die Grundeinkommen bezahlt werden sollen.
Ich habe mal eine Frage. Wurde mal gefragt, was wäre jetzt für irgendjemanden, wir reden so theoretisch, was wäre der Nachteil für irgendjemanden, wenn er dieses Grundeinkommen hält? Eher sehe ich es jetzt so, das war jetzt zum Beispiel auch dein Argument, ja mein Gott, offensichtlich würden wir wohl eher dazu kommen, dass die Löhne steigen müssen irgendwo, weil irgendwelche Jobs je nach Höhe selbstverständlich, weil irgendwelche Jobs wären nicht mehr attraktiv. Das sehe ich doch.
Der Haken,
wie gesagt, die erste Frage wäre jetzt ganz persönlich, was wäre ein Nachteil für irgendjemanden?
Der Haken liegt woanders. Der Haken liegt an dem... Also,
kann ich wirklich eine Antwort vielleicht auf diese Frage geben? Ich will ja wissen, was ist der Nachteil, wenn man nicht, dass der Haken woanders ist?
Man kann über Fragen, die mit einem unvernünftigen Was-wäre-wenn eingeleitet werden, Dann, dein Was wäre, wenn ist unvernünftig.
Nein, meine Frage ist ganz
dann kann ich mich deswegen auf dieses Was wäre, wenn leider mit einem Beitrag nicht einlassen, weil ich dein Was wäre, wenn verkehrt finde.
Entschuldigung, meine Frage war, was wäre der Nachteil?
Wenn das eingeführt würde.
Was wäre der Nachteil für eine einzelne Person?
Gar keine, die hätten Geld.
Wenn sie Geld hätten, ja, hätten sie Geld. Ja, so und wenn man mit Geld was kaufen könnte, könnten sie sich dann was kaufen. Ja. Wenn was in den Laden wäre, was sie zum Leben bräuchten. Das sind dreimal hintereinander Konditionen.
Also ohne müssten sie aber auch Arbeit haben. Und wenn sie Arbeit haben, wenn sie dann einkaufen gehen, wenn was in dem Leben ist.
Nein, also pass auf, es ist, nimm es mal so, ich drücke es jetzt mal moralisch aus.
Ja.
Der Vorschlag ist unehrlich. Das Unehrliche daran ist, dass der sagt, man könnte doch den kapitalistischen Arbeitszwang abschaffen, ohne dass man ihn abschafft. Und dieses ist das Unehrliche, jetzt sage ich mal, nicht mehr moralisch, das ist das logisch Unredliche.
Es ist nicht moralisch, es ist dogmatisch.
Aber nicht mein Dogma, sondern das Dogma dieses Systems.
Das ist mein Dogma.
Nein, das ist das Dogma dieses Systems.
Also ich muss
den Arbeitszwang habe ich nicht erfunden.
Noch keinen Nachteil erfahren.
Den Arbeitszwang habe ich nicht erfunden. Den Arbeitszwang hat dieses System installiert. Und wenn man sagt, den möchte man nicht haben, dann soll man das auch sagen. Dann hast du mich übrigens auf deiner Seite. Dann soll man aber auch sagen, man will diesen Arbeitszwang nicht haben. Dann muss man sagen, worin besteht er denn eigentlich? Der Arbeitszwang in dieser Gesellschaft besteht darin, dass aller Reichtum als Eigentum organisiert ist und dieses Eigentum steht dir erstmal gegenüber als eins, an das du nicht rankommst, es sei denn, und das ist der ganze Arbeitszwang, du lässt dich von dem, dass du das bezahlen musst, dazu nötigen, einen Job anzunehmen, wo du dich um das Herstellen dieses Eigentums verdient machst. Entweder indem du in einer Fabrik arbeitest oder indem du bei der Bullerei arbeitest oder indem du Lehrer wirst nach einem Studium und den Kindern beibringst, früh gründlich, was ein Häkchen werden will und so weiter. Ja, wenn du das tust, dann bist du in dieser Mühle drin. Wenn man das brechen will, wie gesagt, dafür versuche ich den ganzen Abend Reklame zu machen, aber es scheint nicht jeder zu merken. Dann muss man aber auch sagen, dann legt man sich ernst mit dem Eigentum, mit dem vom Eigentum organisierten erpresserischen Produktionsverhältnis und folglich auch mit den Interessenten und Mächtigen, die für dieses Produktionsverhältnis einstehen, an. Da kommt man da nicht drum rum. Die Formulierung, die er gebraucht hat, das ist quasi die linksradikale Abteilung von der Vorstellung vom Grundeigentum.
Das ist jetzt
er? Er mit dem roten Pullover. Die drückt die Unehrlichkeit ja geradezu auch noch wortmäßig aus. Die sagt, wir könnten doch ein Grundeinkommen erkämpfen, das dann den Arbeitszwang untergräbt. Da muss ich sagen, Leute, wenn ihr schon so viel wisst über den Kapitalismus, dass man sowas erkämpfen muss, dann sagt den Leuten aber gleich ehrlich, was sie eigentlich erkämpfen müssen.
Es geht doch jetzt nicht um Ehrlichkeit oder Unehrlichkeit, es geht doch einfach darum, wie man etwas bewegen kann, wie man überhaupt von der Stelle kommt. Wenn man auf den gleichen Positionen verharrt, die es seit 150 Jahren gibt, man sieht, man kommt nicht viel weiter.
Das ist ein ganz gefährliches Argument.
Wenn du mitmachen würdest, dann hätten wir schon einen mehr. Plumpe Argumente muss man manchmal auch plumpe antworten.
Dieses Etwas zu tun, weil ja es
so drängt. Wenn mir einer mit der Erfolgsfrage kommt, dann nehme ich dich gleich unter den Arm.
Na, ich will gar nicht auf die Erfolgsfrage, sondern auf dieses, was ja bei vielen der Ausgangspunkt ist. Die Welt ist schaurig, man schaut sich um, sie wird immer schauriger und dann kommt der Impuls, man muss etwas tun. Nur mit diesem etwas tun ist nicht jedes x-beliebige Tun und vor allem nicht jedes x-beliebige Unsinn erzählen über den Grund, warum es so schaurig ist, abgedeckt. Und das Massenarmut verbreitet ist und immer verbreiteter wird, kann keiner bestreiten. Nur das dumme Gerede derer, die meinen, mit BGE-Kampagnen könnten sie dem ein Ende setzen, das ist eben nicht etwas, was was bringt. Sondern das erzählt den Leuten gerade nicht das, was sie bräuchten, um zu erkennen, warum ist überhaupt diese ganze Scheiße entstanden? Warum wird die perpetuiert? Welche Rolle müssen Sie an sich erkennen, sollten Sie ablegen? Welche Interessen sollten Sie sich zulegen? Wie sollten Sie sich dann organisieren, um den Zweck, der dieses Elend produziert, überhaupt erst zu kippen? Und also ihren vernünftigen Zweck an die Stelle zu setzen.
Eine Konsequenz, die man zieht, die muss auf die Sache passen, aus der man diese Konsequenz zieht, sonst taugt sie nichts. Und insofern ist es wirklich, ich könnte den Vortrag auch nochmal von meiner Ausgangsfrage ganz fürchterlich kurz fassen. Wenn man feststellt, es gibt in dieser Gesellschaft immens Reichtum, es gibt in dieser Gesellschaft dauernd gesteigerte Produktivkraft, diesen Reichtum herzustellen, und dann sagt, warum kommen die Leute denn da nicht dran? Dann muss man diese Warum-Frage eben einfach mal beantworten. Und dann trifft man auf das Ärgerliche, es stimmt, der Kapitalismus ist eine Gesellschaft, die produziert immens Reichtum, produziert immens Produktivkraftsteigerung und beides ist lückenlos okkupiert für den Zweck Kapitalvermehrung. Deswegen steht es den Leuten nicht zur Verfügung. Wenn man das möchte, dass es den Leuten zur Verfügung steht, dann muss man eben das brechen, wofür der Reichtum und die Produktivkraft derzeit in den Dienst genommen ist. Dann muss man damit aufräumen. Dann braucht man sich um die Frage, wie kommt denn dann der Reichtum zustande, fast nicht mehr zu kümmern, weil den gibt's ja. Aber aus dem Dienstverhältnis fürs Kapital muss man ihn wirklich rauskriegen, sonst kann man es bleiben lassen.
Ich möchte noch was zu diesem Etwas, das da gerade im Raum stand, sagen. Es gab mal einen kommunistischen Bund Westdeutschlands. Der ist daraus entstanden, aus dem Punkt, auf kommunistische Forderungen haben die Leute irgendwie nicht so reagiert, wie man es gerne haben wollte. Dann haben sie sich die Lösung ausgedacht, wir lassen sie jetzt für demokratische Forderungen kämpfen. Dann werden sie schon irgendwann sehen, dass sie damit nicht weiterkommen. Dann haben wir sie. Das ist im Grunde, also so kommt mir das ein bisschen vor, man muss sie doch wenigstens dazu bekommen, etwas zu tun. Man kann es ja auch mal andersrum sagen, also vorhin stand im Raum, man soll das nicht kritisieren, es wäre unrealistisch, man kann es aber vielleicht zur Basis halber doch mal machen. Und man sich mal auf den Standpunkt stellen, aha, die wollen vielleicht wirklich auf diese Weise den Sozialismus erreichen. Könnte man es auch auf diese Weise aufrollen und denen klar machen, das ist Unsinn. Und ihr zeigt es an euch selber, dass ihr am Ende auf Argumenten landet, die mit Sozialismus auch nicht das Leiseste mehr zu tun haben.
Und ich muss mich nochmal an ein Argument erinnern, was vielleicht mal vor einer Stunde gefallen ist und vielleicht wieder ein bisschen verschwunden ist, weil du ja eben angefangen hattest mit dem Grundeinkommen als eine Möglichkeit, zumindest den Arbeitszwang ein Stück weit zu relativieren, bis in den wegzukriegen. Die aber mit dem Grundeinkommen argumentieren doch gerade, dass diese Gesellschaft doch diesen Reichtum produzieren soll, also genau als kapitalistisch erzeugten Reichtum, der dann quasi die Grundlage für das Grundeinkommen hergeben soll. Jetzt merkst du aber, dass dann der Arbeitszwang wirklich die Grundlage dafür ist, um ihr blödes Grundeinkommen dann zur Verteilung zu bringen. Halt.
Also ihre Argumentation ist eine andere. Die Argumentation ist ja eher die Richtung, wie wir das ja vorhin ganz polemisch schon gehört haben, dass die Leute eine Arbeit, wenn sie gerne tun, besser tun. Und also ich sage, wie gesagt, ihre Argumentation, das heißt nicht, dass das wirklich meine ist. Ich bin auch der Meinung, dass es bestimmte Tätigkeiten gibt, die man nicht so gerne tut. Aber ich glaube auch daran, dass wenn man sich solche Tätigkeiten vielleicht weitestgehend rationalisieren kann, mehr Raum ist für andere Tätigkeiten, die eben nicht diesen Haken des nicht gerne tun, quasi einer Selbstentfaltung entsprechen.
Ja, aber das war doch deine Idee, dass das Grundeinkommen doch quasi das ermöglichen könnte halt. Du wolltest ja immer damit sagen, dass man ein Stück weit von diesem Arbeitszwang wegkäme halt. Aber wirklich der Widersinn ist doch wirklich, dass man quasi erstmal den Arbeitszwang richtig zur Geltung bringen muss, damit überhaupt diese Möglichkeit, die du immer vorstellst, dass dann ein Grundeinkommen und dann irgendwie...
Das ist ja dann kein Zwang mehr.
Jedenfalls also, bei den paar Uni-Leuten, die dann ganz frei Grundeinkommen finanziert freie Software entwickeln dürfen. Die mögen dabei Spaß haben, das mag sein.
Ich will ja keiner in Abrede stellen, dass eine bestimmte Tätigkeit Spaß macht. Das ist ja irgendwie das Argument gewesen. Halt.
Aber ich würde schon sagen, das Argument ist nicht ganz zur Verhandlung von der Hand zu weisen, dass durchaus natürlich schon ein Vorteil ist, wenn ich beispielsweise die Arbeitszeit für eine Arbeit, die ich bezahlt werde, aber die ich nicht besonders mag, reduzieren kann. Im Übrigen habe ich so den Eindruck, dieses Argument kam ja auch von der anderen Seite, dass man eigentlich sagen müsste, ja, die Produktivkraft müsste so verteilt werden, dass man möglichst wenig arbeitet. Und im Grunde sind das doch beides die gleichen Argumentationsstränge.
Ja, aber das verstehe ich jetzt nicht. Produktivkraft Erweiterung ist doch hier nicht gedacht als
ein. Wir reden doch generell über ein Verteilungsproblem.
Halt. Du musst da schon mal unterscheiden, in welcher Gesellschaft du lebst. In dieser Klassengesellschaft, in dieser kapitalistisch-imperialistischen BRD, dient Produktivitätssteigerung dazu, die nationalen Konzerne und damit diesen Standort gegen den Rest der Welt nach vorne zu bringen. Koste es, was es wolle, an Opfern der hiesigen Arbeiterbevölkerung. Da ist Produktivitätssteigerung schon immer etwas gewesen, was zwar Krupp und Siemens und auch die Finanzminister glücklich gemacht hat, aber nie die Leute, die an diesen Maschinen diesen Reichtum produzieren mussten. Dass in einer sozialistischen Gesellschaft ganz andere Fragen aufs Tapet kämen und auch ganz andere Antworten kämen, hat nichts damit zu tun, dass in dieser Gesellschaft Produktivitätssteigerungen für die Leute, die sie erarbeiten und dann damit arbeiten, nun alles andere als ein Segen ist.
Also wenn man das eigentlich wirklich ganz furchtbar auf der Hand liegende will, dass die Produktivkraft der Arbeit denen zugutekommt, die arbeiten, dann muss man sie aus dem durch Gesetz und Ordnung und herrschende Interessen sichergestellten Dienst am Kapital rausnehmen. Dazu muss man aber eben diese Indienstnahme durchs Kapital, die Herrschaft des Kapitals über die Produktivkraft der Arbeit brechen. Da kommt man dann nicht drum rum. Übrigens, wenn die Produktivkraft der Arbeit das Mittel der Arbeitenden ist, dann werden sich sehr wenige noch die Frage stellen, ob Arbeit eigentlich einen Sinn für sie hat. Die Frage nach dem Sinn, ob Arbeit sinnvoll ist, ob Arbeit einem Freude macht, die ist eine Sumpfblüte von Verhältnissen, wo die Arbeit nicht das Mittel der Leute ist. Wenn nämlich die Arbeit das Mittel der Leute ist, dann hat sie einen Sinn für die Leute. Den braucht man dann nicht Sinn zu nehmen. Dann hat sie das, was hinten rauskommt, ist der Zweck der Arbeit und es kommt raus. Da fragst du dich nicht, wofür mache ich das? Ja, für das, was hinten rauskommt. Diese komische philosophische Frage, kann man da nicht einen Sinn in der Arbeit finden? Die kommt nur dort auf, wo die Arbeit nicht das Mittel der Leute ist, die sie tun. Angenehm übrigens muss Arbeit nicht unbedingt werden. Das ist ein Quatsch. Die Arbeit ist die Anstrengung einer natürlichen Gegebenheit, die nicht einfach bekömmlich ist, das Bekömmliche abzuringen. Die Mühe wird es immer bleiben. Die Mühe sinkt, je produktiver die Arbeit wird. Aber wenn sie das leistet, dass sie einem eben der Natur das abgewinnt, was für einen bekömmlich ist, dann braucht man die Frage, ist sie sinnvoll, nicht mehr zu stellen.
Denn dann wird es nur noch die Frage sein, was soll denn dabei rauskommen?
So ist es.
Und dann wird man sich heftig darüber streiten, was denn dabei rauskommen soll. Und das wird der einzige wirklich sinnvolle Streit sein. Aber Sinnfragen haben dann wirklich null Bedeutung.
Also wird es ein sinnvoller Streit, der muss gar nicht unbedingt heftig sein. Ja, warum man sich da streitet übrigens, das kann man ja auch ganz einfach sagen, weil man das abwägen muss. Ist einem das Ergebnis der Arbeit die Mühe wert? Und das ungefähr, diese wahnsinnig übersichtliche Frage, ist eigentlich sehr übersichtlich. Die müsste man natürlich gesellschaftlich so weit austragen, dass dann die Leute sagen, okay, richtig, für die Gummibärchen gehe ich eine Viertelstunde in die Fabrik. Oder sie sagen, aber für Gummibärchen noch nicht, ihr könnt mich mal. So, übersichtliche Verhältnisse, oder?
erzählen. Also, glaube ich, nach meiner Meinung ist so ein bisschen immer noch ungeklärt, wie wäre dann die alternative Verteilungsform. Hier, was ja angesprochen wurde, ist gewissermaßen das Grundeinkommen bildet eine Möglichkeit, einen weiteren Ansatz zur Umverteilung dieses Reichtums, gleichzeitig vorhandenen Reichtum, der im Augenblick da ist. Wie ist das alternative Konzept ohne Kapitalismus? Sofort. Wie verteilen wir den Reichtum?
Dort, wo die Leute das produzieren, was sie brauchen, gibt es kein Verteilungsproblem. Da gibt es kein Verteilungsproblem, da gibt es vielleicht ein Transportproblem, aber was willst du denn da verteilen? Man tritt an, um das zu produzieren, was man braucht. Dann sind die Sachen, die man produziert, schon auf den Bedarf der Leute bezogen, die es herstellen. Wieso musst du dann noch verteilen? Man geht sowieso zur Arbeit deswegen hin, damit das rauskommt, was man braucht. Steht schon fest, das landet da.
Ich stelle jetzt nochmal eine praktische Frage. Wenn ich bei VW arbeite und VW Golf produziere, dann wollen wir das
nicht. Die Idee, wie geht eigentlich die Verteilung? Das ganze, die ganze theoretische Überlegung, wie ist die Verteilung organisiert, gibt es überhaupt bloß als falsche Theorie über Verhältnissen, wo nicht für die Versorgung der Leute produziert wird. Also nur, ja, es ist so, alles was hierzulande produziert wird im Kapitalismus, wird nicht verteilt, sondern ist zugeteilt.
Gehört jemand.
Derjenige, der die Produktion anleiert mit seinem Geld, ist damit schon entschieden der Eigentümer dessen, was hinten rauskommt. Da wird also gar nicht verteilt. Was dann passiert im Anschluss daran, das kannst du zwar mit einer sehr, sehr großzügigen Abstraktion dir angucken, wenn du dich ganz oben drüber stellst, dann wandert ja wirklich von der Fabrik der VW Golf irgendwo nach Bremen und wird dann da von einem Konsumenten gefahren. Da kannst du natürlich oben drüber betrachtet sagen, so gesehen hat so etwas wie Verteilung stattgefunden, von der Produktion in die Konsumtion. Das ist aber gar nicht das Zutreffende. Der zutreffende Begriff auf das, was stattgefunden hat. Stattgefunden hat was ganz anderes. Stattgefunden hat, das ist VW, über sein Händlernetz in Konkurrenz zu Ford und Opel gelungen ist, dir das Geld aus der Tasche zu ziehen. Genau. Das war keine Verteilung.
Und ein VW Golf, das ist schon Verteilung.
Nein, du hast zwei Sachen. Du hast jetzt auch einen VW Golf. In der Tat, ohne das Bedürfnis und ohne den Gebrauchswert für dieses Bedürfnis geht das Geschäft nicht. Aber du hast nicht nur deinen VW Golf, sondern du bist um 17.052 Euro ärmer geworden und hast damit nicht nur einen fahrbaren Untersatz, sondern auch schon den Ort, wo du jetzt hinfahren musst, ja, nämlich zu deiner Einkommensquelle.
Aber ich habe jetzt nochmal, ich bin so ein bisschen, glaube ich, ein bisschen zu, bin mir nicht ganz sicher, ob ich das Ganze verstehe, weil jetzt haben da die 17.000, habe ich VW gezahlt. Die werden jetzt vielleicht kriegt davon die Hälfte der Konzern und alles andere wird wieder an die anderen Produzenten, die Arbeiter da ausgeteilt. Wie mache ich das ohne die Vermittlung des Geldes? Oder ohne, nee, nicht ohne die Vermittlung des Geldes, aber in einem System, das wir jetzt angesprochen haben, wo ich da eigentlich ja auch nicht entkoppelt produziere.
Die Bereicherung von Kapitalisten. Die Bereicherung von Kapitalisten mit der Bedürfnisbefriedigung, die ist ohne Geld wirklich nicht zu machen. Dazu gibt es echt keine Alternative. Dafür ist das Scheißgeld nämlich da. Da findet dann aber gar keine Verteilung statt, sondern die Bereicherung der Kapitalisten, die Entreicherung der Zahlenden und die Indienstnahme der Leute, die Geld brauchen, fürs Produzieren. Dafür ist das Geld wirklich konkurrenzlos das Passende. Das ist überhaupt das Systemmittel für diese Sorte kapitalistische Produktionsweise. Da soll man nicht fragen, kann man das alternativ machen? Nein, das ist unschlagbar für den Kapitalismus, das mit Geld zu machen. Das funktioniert 10-mal besser als jede Kommandowirtschaft zum Ausbeuten. dort, wo man diese Zwecke nicht hat, gibt es das Verteilungsproblem nicht. Nochmal gesagt. Doch, das ist die Frage. Das ist die Antwort. Dort, wo das, was der Bedarf der Leute ist, das Kommando über, was wird jetzt produziert, wann, bis wann, wo das Kommando über die gesellschaftliche Arbeit ist, gibt es keine anschließende Verteilungsfrage, weil die Bestimmung, das soll diesen Bedarf stillen, doch schon die Anfangsbestimmung des Arbeitens war. Dann braucht man nicht hinterher zu fragen, wofür haben wir jetzt eigentlich gearbeitet, wo kommt der Scheiß hin? Das war doch der Ausgangspunkt des Arbeitens. Damit es bei mir landet, wird diese Arbeit gemacht. Damit es beim Karl landet, wird diese Arbeit gemacht. Und damit es bei der Monika landet, wird jene Arbeit gemacht. Wenn das der Ausgangspunkt des Produzierens ist, gibt es hinterher keine Verteilungsfrage, außer im räumlichen Sinn. Dass man nämlich dann von den Fabrikationsstätten das Gut auch noch an die Stelle bringen muss, wo Monika es gerade genießen möchte. Das ist keine Verteilung, außer im räumlichen Sinn.
Diese Verteilungsgeschichte ist doch erstmal eine selbst schon eine moralische Betrachtung des kapitalistischen Prozesses. Weil die sagt ja, jeder, also Kapital, Grundeigentum, Arbeiter haben alle zum Produkt beigetragen. Dazu muss jetzt am Schluss das gerecht verteilt werden. Der Fehler ist natürlich dabei, die haben eben nicht beigetragen, sondern das Ganze war ein Ausbeutungsverhältnis. Was sich aber dann als Kuchen, wenn man es als Kuchen darstellt, nachher wie Verteilung aussieht. Und auf dieser Basis fangen die dann an, ja, aber die Verteilung könnte auch ein bisschen anders aussehen, gerechter eben.
Die nehmen das Formelle, was es im Kapitalismus wirklich gibt, dass über das Bezahlen alle gleichermaßen an Sachen rankommen. Das nehmen sie schon für die ganze Wahrheit über das, was da läuft im Kapitalismus.
Das meine ich jetzt richtig. Meine ich, dass man vielleicht die Argumentation ein bisschen präzisieren sollte. Ich denke mal, also kein Ziel kann sein, gegen die Anthroposophenszene von Götz Werner zu argumentieren. Das erreichen wir nicht. Kein Ziel kann sein, also gegen Retz und Co. zu argumentieren, gegen Gutmenschen-Attack-Szene. Das ist eine andere Welt, argumentativ. Aber erreichen kann man Leute, die zum Beispiel aus der Hartz-IV-Szene argumentieren und sagen, okay, egal wie wir über Kapitalismus denken oder nicht, ist alles scheiße und kennen wir irgendwie auch und würden wir auch gerne kennenlernen, wenn uns das jemand erklärt, alles okay. Aber wir würden erstmal eine bestimmte Form von Leben in einem politischen Raum, haben wir die Hoffnung, dass man das einfordern kann. Auf der Grundlage, es wird ja, ist ja auch schon gesagt, jetzt auch verteilt, wir möchten nur diese Repression weghaben. Also wir haben keine blasse Ahnung, wie wir das Ding stürzen sollen, wir würden es gerne, vielleicht oder auch nicht. Der eine hat davon Ahnung, der andere nicht. Aber wir würden einfach nur diese alberne Quälerei von Menschen auf dem Arbeitsamt nicht mehr. Nur die.
Und was würdest du da sagen?
Und
theoretische Frage.
Nein, also die Argumentation dagegen würde, und das hast du vorhin irgendwann mal, glaube ich, abgelehnt, auf die Realisierbarkeit hin zielen. Das heißt, wenn man Arbeitszwang, das wirkt ja hinaus. Also Quälerei abschaffen heißt Arbeitszwang abschaffen. Mhm. Oder zumindest am ganz untersten Rand, also für die Scheißjobs. Würde heißen, man stellt das System in Frage und damit ist es nicht realisierbar. Man kriegt dann ein Grundeinkommen von 400 Euro oder so. Und das ist das, was dabei rauskommen wird. Das heißt, dass die anderen beiden Fraktionen, die Anthro-Szene und die Gutmenschen-Szene, immer die sind, die sich platzieren können in der Öffentlichkeit. Dass jede andere Forderung sich blamieren wird hinterher und man wird sein Fähnchen hochhalten und runtergehen. Die anderen werden einem ein Grundeinkommen unter Abschaffung des ganzen Staatsklimbims, wie es die FDP ja auch fordert, von 400 Euro bescheren. Das wäre jetzt mein Argument dagegen.
Das ist ein, finde ich, zu schwaches Argument. Zu sagen, da kommt doch nichts wirklich Brauchbares raus. Ich würde den Streit mit so einem Menschen von der Hartz-IV-Betroffenheit her anders führen. Ich würde sagen, deinen Wunsch verstehe ich sowas von gut. Das Geld reicht hinten und vorne nicht, was sie dir da bewilligen. Und dann knüpfen sie daran auch noch ein solches Regime, das sich für die beschissensten Arbeiten zur Verfügung halten dran. Ich kann sehr gut verstehen, dass du sagst, das möchtest du loswerden. Aber wenn du es loswerden willst, wenn man was loswerden will, dann muss man wissen, wo es herkommt. Dann muss man wissen, aus welchen Gründen das von welchen Instanzen einem aufs Auge gedrückt wird. Dann muss man diesem Gedanken nachgehen. Und wenn du dem Gedanken nachgehst, hast du von deiner Erfahrung her schon mal so viel auf deiner Seite, das weißt du doch schon. Da hast du es mit einer ziemlich harten Angelegenheit zu tun, wo du jetzt gedanklich hinterhergehst. Das kriegst du nämlich mit, das wird dir mit Macht, mit politischer Gewalt aufs Auge gedrückt. Also war es wohl der Staat, der es macht. Jetzt geh der Frage nach, warum das so ist. Und lass dich von der Frage, warum das so ist. Und die Frage klärt übrigens, was musst du loswerden? Was musst du überhaupt loswerden? Lass dich von der Frage, die dir so auf den Nägel brennt, bitte nicht mit dem Wunsch ablenken und abbringen, dass du sagst, ach, das könnte man doch vielleicht,
vielleicht muss man das,
mit diesem System verträglicher geregelt
kriegen. Vielleicht muss man das Grundeinkommen ja genau in dieser Hinsicht als Chance sehen, dass, damit die Leute eben diesen Gedanken entwickeln können, da sie in den jetzigen Verhältnissen eben nicht dazu in der Lage sind, weil die Repressionen so sind, wie sie sind.
Du meinst, sie haben keine Zeit, um sich da...
Man kann es am Faktor Zeit festmachen, aber
ja, ich finde schon 4 Millionen Gewerkschafter, die ganz schön viel Zeit haben, sich um die Sachen zu kümmern und trotzdem arbeiten.
Ich will das eher vom Standpunkt der Angst ausmachen, weil alle Zeit nützt auch nichts, wenn du die ganze Zeit in der Angststarre verharrst. Insofern könnte man das auch begreifen als Raum für diesen Gedanken.
Das ist eine weit verbreitete Idee, dass wenn erstmal Grundeinkommen da wäre, dann würden die Leute endlich Zeit finden, in die Kapitalkurse zu gehen und dann bauen sie die revolutionäre Partei auf und zack, 3 Jahre nach Einführung des Grundeinkommens gibt es die proletarische Revolution. Das ist natürlich Keks.
Er sagt ja gerade nicht, dass der Punkt Zeit ist, sondern er sagt, der ist eher der Druck.
Angst. Der Punkt ist, solange die meisten Leute in diesem Land, die Arbeitslosen weniger, aber die Arbeitenden zumeist, meinen, Arbeit sei ihr Lebensmittel. Und ein Staat, der das so organisiert, dass die meisten eine gute Arbeit finden und per Sozialstaat die Klassenverhältnisse so regelt, dass das mit Wachstum und Konjunkturprogrammen ordentlich befördert wird. Solange also die meisten Leute das Prinzip dieser Gesellschaft für richtig halten, die staatliche Gewalt unterstützen, dieses Programm durchzusetzen, so lange werden auch die nun wirklich angearschten untersten Teile der Klasse auf keinen grünen Zweig kommen können.
Ja, das ist aber jetzt keine so ganz gute Antwort auf ihn. Weil er sagt, er hätte einen Vorschlag zu machen, wie man in dieser Frage vielleicht was bewegen könnte. Und da möchte ich.
Aber das ist doch keine Frage des Einkommens.
Nee, aber der Punkt ist, wir sind uns doch alle einig, dass bedingungslose Grundeinkommen so erstmal keine originär antikapitalistische Forderung ist, oder? Und das reicht nicht so, wenn man alles unter Klassengesichtspunkten betrachtet. Die Frage ist, ob diese Forderung auch revolutionäre oder systemüberwindende Potenziale entfalten kann.
Ich weiß, die Linken reden immer davon.
Ja, entschuldige.
Pass mal auf, da muss ich dir 2 Sachen sagen. Erstens,
ja, darauf warte ich.
Guck mal, für Gründe für revolutionäres Potenzial braucht man echt keine neuen Ideen. Eben, dafür reichen doch die Verhältnisse, wie sie sind. Du brauchst doch nicht noch ein Grundeinkommen und das Fordern von dem und das damit auf die Nase fallen, um zu sagen, ich bin hier irgendwie im falschen Laden gelandet.
Du sprichst gerade deinen Kollegen. Er sagt, dass solange alles so ist, wie es ist, dass die Menschen nämlich einfach nur arbeiten wollen
und ja, damit glücklich sind. Ja, ein bisschen will ich ihm auch widersprechen, aber ich teile es mir ein.
Danke.
Erstmal dir die Antwort. Du brauchst doch wirklich keine zusätzlichen Erfahrungen wie einen schwierigen Kampf ums Grundeinkommen, um Gründe genug entdecken zu können, warum du an dieser Gesellschaft nicht mehr gefallen findest, sondern sie ändern möchtest, sagen wir es mal ganz schlampig. Dazu reicht die Gesellschaft, wie sie ist. Da ist übrigens, jetzt sage ich was zu dir, ein Moment dieser Gesellschaft hinderlich, aber genau betrachtet schon wieder ein Grund, was gegen diese Gesellschaft zu haben. Was du nämlich gesagt hast, war, ja, es ist doch auch so in diesem Laden. Der okkupiert die Leute mit den Existenzsorgen und dem sich drum kümmern, wie man aus denen rauskommt oder wie man sie aushält. Okkupiert er sie dermaßen, dass sie wirklich in ihrer, mit ihrem ganzen Grips, mit ihrer ganzen Zeit und mit ihrer ganzen Lebenskraft eigentlich die ganze Zeit an dieser Frage beschäftigt sind. Das ist so. Das ist so, aber bei rechtem Licht betrachtet ist es schon wieder ein Argument, damit zu brechen.
Soll der Bruch kommen, wenn die Leute okkupiert sind?
Grund haben sie. Weiß Grund nicht. Haben sie. Den müssen sie kapieren, den aber müssen sie einsehen.
Falsch, aber sie führen zu nichts.
Wenn du das versuchst, den Leuten morgen mal zu sagen, dass sie Grund haben, dann führt sie zu was. Zumindest bei dir hat sie dann zu geführt, dass du unterwegs bist und versuchst, den Leuten was zu sagen. Wenn du es natürlich nicht machst, habe ich wieder zu nichts geführt, jedenfalls bei dir, aber vielleicht woanders. Wo ich dir widersprechen möchte, ich möchte dir schon widersprechen, erstmal möchte ich das Objektive sagen, woran sich da was bricht. Ja, diesem System gelingt es ununterbrochen, die Leute vollständig mit dem Bewältigen ihrer Lebensbewältigung, ihres Lebensunterhalts in der Konkurrenz, in die sie gestellt sind, zu befassen. Damit sind die unterwegs, dafür setzen sie ihren Grips ein, dafür verbrauchen sie ihre Lebenskraft und dafür, um das übrigens über die Runden zu bringen, machen sie sich auch noch falsche Gedanken.
Aber doch nicht gerade der Kipping und Redler.
Ja, ich habe jetzt über die normalen Menschen geredet, über die du auch geredet hast. Und da wollte ich sagen, steigen wir doch erstmal mit dem Argument an der Stelle ein, es gelingt diesem System, die Leute so einzuspannen. Dann können wir auch noch darüber reden, was für verkehrte Gedanken die sich dazu machen, dass das schon seine Richtigkeit hat, was sie tun. Und da ist es Elementare, dass die Leute aus den Nöten, in denen sie sind, immer die gewünschte Konsequenz ziehen, zu sagen, es gibt eine Abhilfe aus diesen Nöten und das ist ein Arbeitsplatz, an dem ich mein Geld verdienen kann. Solange sie diese Konsequenz ziehen, lassen sie sich, und zwar jetzt aus wohlverstandenem Eigeninteresse, wie sie meinen, aus wohlverstandenem Eigeninteresse, das ist der Kunstgriff dieses Ladens, ein auf die Erpressung, die er organisiert. Da muss man ihnen das beweisen, dass sie das tun, dass ihre ganze Lebensklugheit, ihre ganze Kunst, sich um die Sicherung ihres Arbeitsplatzes zu kümmern, die ganze Kunst, das Geld so einzuteilen, dass es bis zum Monatsende reicht und sie auch noch sich einbilden können, so schlau wie sie, hätte keine Sau jemals das Geld ausgegeben, sie alten Schnäppchenjäger, dass das alles eine Sorte ist, nichts anderes zu tun, als das, was sie tun müssen, abzuwickeln und das auch noch unter Einsatz ihres ganzen klugen Kopfes. Und dass das eigentlich ein bisschen schade ist. Was anderes weiß ich nicht, aber das wäre mein Tipp. Und dafür stehen mir wirklich richtig, deswegen habe ich da auch mein Hauptaugenmerk bei der Auseinandersetzung mit dieser Idee des bedingungslosen Grundeinkommens draufgelegt. Das kann ich schon verraten, warum ich das hauptsächlich in das Zentrum meines Vortrags gestellt habe. Mir steht die Theorie, die in dieser Idee steckt, die steht mir im Wege. Mit der muss ich mich anlegen, weil sie den Leuten ein Bild von dieser Gesellschaft vermittelt, das nicht stimmt. Weil sie den Leuten ein Bild von dieser Gesellschaft vermittelt, aus den Nöten, die diese Gesellschaft bei den Leuten anrichtet, gäbe es in dieser Gesellschaft einen für sie brauchbaren Ausweg, und das wäre das Glätten der Schäden der Lohnabhängigkeit durch ein gewisses Existenzminimum, das man erstmal so kriegt. Das ist eine harmonisierende Auffassung über diesen Laden, der muss ich entgegentreten, weil sie mir im Weg steht. Sonst wären mir diese Idioten sowieso egal.
Ich kann nicht auf die Revolution warten, ich muss jetzt leben, John Galway.
Er soll ja auch nicht warten. Fang halt an. Das Leben ist kurz, da kann man nicht früh genug anfangen. Ich sage Quatschargument.
Wird immer wieder gern zitiert.
Ja. Ich kann nicht auf die Revolution warten, also ruiniere ich mich lieber. Ja. Das ist Lebensklugheit.
Ist aber nicht, dass Leute einschätzen können, dass diese Revolution nicht stattfindet? Egal, ob sie wollen oder nicht, oder unabhängig davon?
Deine Frage ist verkehrt.
Ja, ja, na klar. Das ist die einfachste Antwort. Die habe ich schon tausendmal gehört.
Deine Frage ist verkehrt. Weißt du? Weil wenn es irgendeine Sache gibt, die ausschließlich davon abhängig ist, ob Leute sie machen, dann ist es eine Revolution. Und alle anderen Theorien sind grausam. Dass da die Geschichte erstmal bei einem anklopfen muss, ist soweit, ist, die können ihn mal.
Und die Entwicklung der Produktivkräfte, die spielt auch eine ganz wichtige Rolle.
Wenn das ist ja auch die überzeugt Geschichte. Sind, dann natürlich, dann wird es auch nicht stattfinden. Ist ja klar. Nee, nicht auf Gottchen.
Das wird doch hier im Raum nicht entschieden.
Nein, wer behauptet denn das? Aber unter anderem auch hier
es
im Raum.
Es wissen aber andere Leute auch, dass es nicht passieren wird. Und deswegen sagen sie, Grundeinkommen ist erstmal für die gröbsten Schäden ein Ding.
Und sie denken doch gar nicht weiter, weil sie gar nicht wissen, wie sie weiterdenken. Das habe ich früher auch gedacht.
Der Satz, die Revolution wird stattfinden oder nicht stattfinden, ist unsinnig. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ausnahmsweise darauf stimmt's. Ja? So. Und der Lenin hat sich schon lustig darüber gemacht, dass es Leute gibt, die stehen zur Revolution so wie zum Zug. Wann kommt er denn? Kaufen wir vorsichtshalber schon mal eine Bahnsteigkarte.
Der Lenin war aber auch der gesagt hat, wir müssen sie da abholen, wo sie sind. Ne?
Ja, ja, er war selber auch ein Faller.
Bekanntermaßen sind die Freunde des Gegenstandpunkts nicht durchgängige Freunde von dem, was Lenin geschrieben hat.
Ich weiß nicht, was also bekannt ist, ich weiß nicht, worum es geht.
Also das ist einfach ein komischer Einfall. Kann man nochmal sagen, es ist wirklich einfach komisch, die Vorstellung sich zu machen. Man könnte sich vorstellen, dass diese Gesellschaft in Form eines Grundeinkommens die Gelegenheit zum Herausbilden von revolutionären Gedanken subventioniert. Das ist einfach ein bisschen eine komische Idee. Dieselbe komische Idee gibt es in Kleinform, nicht gleich auf Revolution. Aber es gibt Leute, die sagen, wenn man ein Grundeinkommen hat, dann fallen einem Arbeitskämpfe leichter. So eine Gewerkschaftsposition zum Grundeinkommen. Das ist, entweder man hat noch eine Ahnung davon, was ein Arbeitskampf ist. Nämlich, dass man dafür kämpfen muss, dass man ein einigermaßen erträgliches Einkommen hat, weil es einem eben nicht gegeben wird. Oder man behauptet, es wird einem gegeben, dann braucht man aber auch nicht mehr zu kämpfen. Da muss man sich schon mal entscheiden, in welcher Gesellschaft man lebt. Aber die Idee, das zu kombinieren, hat was Absurdes. Man lässt sich was geben dafür, dass man gegen die, die es einem geben, dann besser drauf ist zum Kämpfen. Glaubst du auch selbst nicht?
Nee, ich glaube, dass es viel früher ansetzt, weil ich auch nicht daran glaube, dass sie die einfach geben, ein Grundeinkommen. Aber einfach den Kampf zu entwickeln, um das Geld zu bekommen, einfach nur, weil du da bist, das könnte ähnliche Potenziale hervorrufen, auch kämpferische Potenziale, wie du sie den klassisch-proletarischen Arbeiter erhoffst.
Kann es, aber dann müssen wir genau sein.
Mhm, genau, und dann würde ich auch gerne, dass nicht alle in ein Becken geworfen werden. Nee, Moment, dann lass mich aber erst noch zu Ende reden. Dann darfst du auch bitte nicht alle, dann darfst du aber auch nicht alle in den Topf werfen von den Götz, Ali würde ich beinahe sagen, Götz Werner.
Götz Werner, ja. Straupa.
Dankeschön.
bis hin zu Guido Westerwelle, die darfst du dann auch nicht alle in den Topf werfen. Dann würde ich dann, naja, kommt hier immer mal von 350 bis 2000 oder so, je nachdem, wie es gerade passt, werden dann unterschiedliche Argumente verwandt. Da würde ich dann auch gerne differenzieren. Und ich frage einfach nur, ob diese Forderung, versorgt zu sein oder Geld zu bekommen, in dem Sinne eine klassisch gewerkschaftliche Forderung, einfach nur dafür, dass man isst, ob die nicht ein ähnliches Potenzial entfalten kann, wie der Kampf um Lohnerhöhungen.
Das Ungenaue an dir ist, dass du jetzt
an
erstens,
dir, ja, an meinem Argument, an meiner Argument. Frage sogar.
Ja, ja, da ist, du probierst jetzt dich rauszubinden,
indem ich bin,
du.
Ich will eine Antwort, ich versuche was herauszubekommen.
In zwei Punkten wirst du ungenau. Mhm. Du sagst zum einen, ist denn nicht die Forderung nach mehr Geld? Jetzt bist du nicht mehr beim Grundeinkommen. Du weißt auch warum. Weil du nämlich sagst, nehmen wir doch mal das Grundeinkommen einfach allgemeiner, als die Leute fordern für sich ein Geld, mit dem sie leben können. Ja, bin ich dafür. Haben sie nötig, ist keine große Sache, bin ich aber dafür, sollen sie fordern, wenn sie den Bedarf danach haben. Das ist aber nicht dasselbe, wie zu behaupten, diese ihre Forderung gäbe es als einrichtbare Institution in diesem System. Das ist dann ihre Forderung. Dann müssen sie die auch durchsetzen. Das ist was anderes als die Vorstellung vom Grundeinkommen, das einem vom Staat zugeteilt wird. Dann müssen Sie sich für diese Forderung einsetzen und die durchsetzen. Und dann ist es im Übrigen zweitens sehr ungenau von dir, das hat doch Potenziale. Was willst du denn damit
ich
sagen?
Ich frage, ob es Potenzial entwickelt, das frage ich dich, da du dich damit intensiv beschäftigt
hast. Warte mal, wenn du mich danach fragst, ob das Potenzial hat, dann frage ich dich zurück, was meinst du mit Potenziale?
Ich habe es sehr wischiwaschi systemüberwindend ausgedrückt.
Siehst du, und dieses Wischiwaschi gebe ich dir zurück und sag, auf Wischiwaschi-Fragen lasse ich mich nie ein.
Also gibst du mir keine Antwort?
Doch, ich gebe dir die Antwort.
Wie soll ich die Frage klugerweise stellen, damit du mir eine Antwort gibst?
Nein, ich kann dir die Antwort nur geben, indem ich deine Frage kritisiere. Aha. Also, wenn die Leute Geld fordern, das sie brauchen, dann ist das dann was Taugliches, wenn sie sich für diese Forderung Klarheit verschaffen, warum sie das fordern müssen, warum es das hierzulande nicht gibt, mit wem sie sich eigentlich und mit was sie sich damit eigentlich anlegen, sich das sorgfältig überlegen und dann prüfen, ob es eigentlich mit der Forderung nach mehr Geld unter den Bedingungen schon getan ist. Sie müssen dann die Forderung nach Geld nicht aufgeben. Aber wenn Sie der Forderung mal konsequent nachgehen, stoßen Sie auf viel mehr, worum Sie sich kümmern müssen, als dass Sie mal in diesem Jahr etwas mehr Geld fordern. Dann müssen Sie sowas machen, du hast das ja selber verglichen mit alten Lohnforderungen in der Arbeiterbewegung, dann müssen Sie ernstlich von der Forderung nach Lohn den Gedanken fassen, brechtes Lohnsystem. Nichts dagegen. Meine Linie.
Also hätte es Potenzial.
Im Potenzial ist ja.
Mit sowas Ungenauem wie Potenzial bin ich leider nicht zufriedenzustellen.
Ich bin nicht so genau wie du. Tut mir leid, aber
siehst
ich habe
aber ich.
Es war, der Gedanke ist doch, Agitation gegen den Kapitalismus. Sie hatte immer das Problem, es liegt halt an den Leuten, ob sie die Sache damit befassen wollen, ob sie es begreifen oder nicht. Und dann versuchen die Linken immer wieder irgendwie, wir müssen Voraussetzungen bei den Leuten herstellen, damit sie es dann doch begreifen. Und das nennst du Potenzial, das ist Blödsinn. Es gibt keine Möglichkeit, damit die dann schließlich dann am zweiten Schritt was begreifen. Die begreifen es entweder sofort oder nie. Das ist Unsinn.
Es ist in der Tat eine Lebenslüge der linken BGEler, dass sie ausgehend von der Tatsache, mit kommunistischer Agitation komme ich auf keinen Grünzweig. Das habe ich jahrelang versucht, das hat nichts gebracht, wir sind isoliert geblieben. Die Leute hängen an ihrem Kapitalismus. Dann versuche ich es jetzt mit einem Trick, indem ich mit einer Forderung arbeite, die anknüpft an dem Bewusstsein der Massen, so wie sie sind. Sie sind eben pro-kapitalistisch, pro-staatlich, pro-Sozialpolitik.
und hoffe, dass bei den Kämpfen, die sich dann entwickeln mögen, wobei natürlich gar nicht zustande kommen, weil wenn die Leute pro-kapitalistisch sind, dann lassen sie sich ja einreden, dass es leider nicht möglich ist, dass ihr Elend abgeschafft wird. Dann müssen die Löhne eben niedrig sein. Ihre Gewerkschaft, die haben sich das ja schon zu eigen gemacht, sagen ihnen das auch. Mehr ist eben jetzt nicht drin. Und schon, zack, ist dieser Extrarevolutionär, der Reformist geworden ist, genau wieder am Ausgangspunkt, dass er nichts gerissen hat. Die Hoffnung, bei einem Kampf um Ziele, die blöde sind, würden die Leute irgendwie was checken darüber, was sie eigentlich machen sollten, hat noch nie funktioniert. Wenn man den Leuten nicht wirklich sagt, was ist der Grund, warum du in dieser blöden Scheiße steckst.
Nein, die funktioniert anders, als die Leute sich das vorstellen. Da funktioniert nämlich was. Man darf die großen Siege der Sozialdemokratie wirklich nicht vergessen, was die alles angerichtet haben auf diese Tour. Nimm noch mal dieses, ja, wenn du die Forderung nach dem Grundeinkommen, an der ist zum Beispiel ganz schlecht, dass das die Leute geradezu auf den Weg schickt, beim Staat zu bitten, ob er für sie als Bedürftige nicht was übrig hätte. Damit legst du die Leute ja A, drauf fest, dass sie die Rolle des Sozialhilfsbedürftigen erstmal aufrechterhalten und als die ihnen angemessene Rolle weiterführen. Da legst du sie zweitens darauf fest, dass sie sich als diese ziemlich trostlosen Untertanen bei ihrer Hoheit melden und sagen, ob der gnädige Herr ihnen nicht was zuteilen könnte. Wenn du Pech hast, hast du mit diesem Mist am Ende bei den Leuten Erfolg. Das war meine Anspielung auf die Sozialdemokratie, weil die Sozialdemokratie hat in dieser Frage den großen historischen Erfolg gehabt, die Leute anzusprechen als welche, die doch sozialhilfebedürftig sind. Und dann hat die Sozialdemokratie wesentlich dazu beigetragen, einem Pack von wild gewordenen Proletariern beizubringen, dass das Wichtigste für sie wäre, in diesem unserem Staate vertreten zu sein. Und wenige Jahre später waren die gestern noch kämpfenden Proletarier frisch frisiert und sind zur Wahlurne geeiert. Das haben sie dann ernstlich zustande gebracht, die Sozialdemokraten. Da möchte ich sie nicht drauf festlegen. Und sowas mag ich auch an der Idee vom Grundeinkommen nicht, weil du die Leute auf diese Schiene schickst. Geht doch beim Staat bitten, ob er nicht für euch als Hilfsbedürftige was übrig hat. Warte mal, ich will eine zweite Sache sagen. Naja, pass auf, ich will noch was Zweites dazu sagen, weil es gibt eine andere Variante. Und die finde ich unsympathisch. Das ist eine arrogante Art des linken Volkserziehertums. Nämlich die Leute in Kämpfe zu bringen, in denen sie schlechte Erfahrungen machen. Dann gehen ihnen die Augen auf, ja. Das ist eine Gemeinheit, zu sagen, man sagt den Leuten, ach, fangen wir doch mal ganz klein mit einer realistischen, verträglichen, machbaren Forderung an. Dann gehen sie damit auf die Straße, dann beißen sie sich an der Hartherzigkeit des Staates die Zähne aus und dann gehen ihnen die Augen auf. Der das vorher weiß, ist ein zynischer Volkserzieher. Und das, was er macht, ist der Sache nach vollkommen überflüssig. Weil für schlechte Erfahrungen der Leute, das ist das Einzige, wofür man nicht sorgen muss.
Das macht dieser Staat schon so.
Die gibt's umsonst, die liegen auf der Straße.
Wenn ich aber richtig verstanden habe, diejenigen, die bedingungsloses Grundeinkommen fordern, dann fordern sie es nicht aus der Position des Bedürftigen heraus, sondern weil sie einfach Kraft ihrer Geburt, Kraft ihrer Existenz, ein Recht darauf haben. Und das ist eine ganz andere Ebene, auch der Forderung. Das ist keine Bittstellung.
Entschuldige mal.
Ich entschuldige.
Wie verstehst du das, wenn einer sagt, ich bin Mensch und werde doch wohl noch dürfen? Als Menschenrecht wird mir doch noch zugestanden werden können, dass ich leben darf. Also noch kriecherischer kannst du gar nicht betteln. Im Namen des Menschseins werde ich doch noch ein bisschen was kriegen können. Das ist erbärmlich.
Ich glaube jetzt gerade, wird es ein bisschen zu polemisch. Also, nee. Das war jetzt der Ausdruck, kriecherisches Menschsein. Ich sehe da übrigens tatsächlich immer noch nach der Forderung vom
sagen wir mal nach irgendeiner Forderung, mag es jetzt Grundeinkommen sein oder was anderes. Nehmen wir auch mal die Hartz-IV-Debatte beispielsweise, die glaube ich durchaus ja in der allgemeinen Bevölkerung wesentlich breiter diskutiert wurde und durchaus zur Auseinandersetzung mit diesen Themen geführt hat. Ich sehe da drin jetzt nochmals, muss man sagen, immer ein bewusstseinsschaffendes Potenzial. Das wäre im Grunde nur den Lohnforderungen gecancelt von den Gewerkschaften geradezu siehst, als legitime Forderung, weil man im Arbeitsprozess auch nicht mehr drin ist und dann seinen Lohn mit seinem, sollen wir sagen, Klassengegner verhandelt. Ich werfe einen Wirtschaftshistoriker entgegen, der sagt, ganz einfach gesagt, wenn Arbeit eine Ware ist, dann müssen die Arbeitnehmer jeden Tag streiten, um ihre Arbeitskraft zu bestimmen, den Weg ihrer Arbeitskraft zu bestimmen.
Ich weiß nicht genau, worauf du raus willst.
Ich will eben ganz einfach, ich glaube, also ich habe den Eindruck, wir verschwimmen, bei mir auf jeden Fall, verschwimmen so ein wenig die Kategorien. Das heißt, die Lohnforderung, die du immer wieder ansprichst, oder die du angesprochen hast, da ist ein bewusstseinsschaffendes Potenzial, was jetzt aber anderen eben auch legitimen Forderungen durchaus abgesprochen wird, weil das bewusstseinsschaffende Element offensichtlich fehlt in dieser Theorie.
Ich glaube, das ist ein
großes Missverständnis. Das heißt, wenn man eben ganz einfach sagt, wir wollen ganz einfach ein Grundeinkommen und tatsächlich als Menschenrecht, dann führt das nicht zum Weiterdenken.
Ich mag die Pose des elitären Volkserziehers nicht, der sich darüber unterhält, ob irgendwas beim Volk Bewusstsein schafft. Die machen sie ihre Gedanken selber. Dafür brauchen sie nicht solche arroganten Arschlöcher, die auf sie runtergucken, wie auf den Flohzirkus und sagt, tupfen wir sie in die Richtung, dann wird es schon bewusstseinsstiftendes Potenzial haben. Tupfen wir sie in die Richtung, hat es vielleicht sogar noch ein bisschen mehr bewusstseinsstiftendes Potenzial. Ich halte die ganze Betrachtung, jetzt werde ich an der Stelle wirklich mal polemisch, ein bisschen zum Kotzen.
Dann war dieses Argument aber nicht verstanden worden. Wir reden ja nur über die Möglichkeit, dass sowas geschieht. Nicht, dass wir sagen, das wird oder so und so.
Ich glaube,
das
ist
problematisch. Während bei der Lohnforderung das ja auch nicht passiert.
Begib dich mal aus der Position des Volksbewusstseins des Zureiters heraus. Reden wir mal darüber. Das können die Leute selber. Die können alle selber denken. Das tun sie auch. Dann setzt man sich mit denen zusammen und hört sich mal an, was sie sich so gedacht haben. Dann gibt es schon genug Streit. Aber dieser Scheiß, ich bringe sie unter Experimentalbedingungen und gucke mal an, wie viel Potenzial es bei denen auslöst.
Ich habe nur über die Möglichkeit geredet, dass da irgendwas ist, dass die nicht abgestimmt
werden. Das ist ja das Schlimme.
Ja, übrigens bei diesen Hartz-IV-Forderungen, ich kenne das auch schon seit 5 Jahren, da wird seit Jahren gern 500 oder 440 Euro gefordert. Und was ist? Es geht jetzt um 5 lächerliche Euro, die sie eigentlich nicht mal geben müssen, nur wenn sie in aller... nur wenn sie gezwungen sind, bis zum Gehtnichtmehr, nicht mehr. Ja? Das siehst du mal, wie weit man mit den Forderungen kommt. Dann sind schon viele Leute auf die Straße gelatscht.
Ich würde sagen, das Mobilisationspotenzial auf nicht bei Hartz IV ist relativ gering, erstaunlicherweise. Da ist die Diskussion wirklich akademisch. Andere Demonstrationsformen, die wir in letzter Zeit hatten.
Es wurde doch sogar vom Bundesgerichtshof festgestellt, dass es irgendwie anscheinend zu wenig ist. Und es muss das neu berechnet werden.
Aber passt auf.
Die rechnen das nach hinten und vorne und wieder zurück und dann kommt es raus, was sie sowieso vor 3 Jahren gedacht haben.
Richtig, aber deswegen Vorsicht, wie man sich den Gedanken einteilt. Man soll den Leuten, die zu Montagsdemonstrationen gegangen sind und für höhere Hartz-IV-Sätze gefochten haben, den soll man erläutern, an was für einer Kalkulation des Staates sie sich die Zähne ausgebissen haben. Dann haben sie ein bisschen mehr Aufklärung über ihre Lage. Man soll ihnen nicht zum Vorwurf machen, dass sie auf die Schnauze gefallen sind.
Nee, mach ich doch nicht.
Ja, aber es hört sich ein bisschen so an.
Ich wollte nur sagen, wie der Werdegang ist innerhalb von 5 Jahren. Und das wird auch so weitergehen, davon abgesehen.
Ja, die haben sich die Zähne ausgebissen an der Gegenseite. Wenn, dann muss man sich mit ihnen drüber unterhalten, wie sie sich das eigentlich geistig zurechtlegen, dass sie auf so einen eisenharten Widerstand der Regierung mit der eigentlich wirklich Tränen in die Augen treibenden Forderung stoßen. Könnte es nicht ein bisschen mehr geben? Das ist so eine bescheidene Forderung. woran beißen die sich eigentlich die Zähne aus? Damit muss man über, mit ihnen drüber reden. Das ist ein anständiges Thema mit solchen Leuten. Aber nicht konstatieren, dass sie sich die Zähne ausgebissen haben, das wissen sie selber. Manche werden dann traurig und hören auf, da bin ich ihnen auch nicht böse, weil in gewisser Weise ist es auch wirklich so, die Leute, die in der Lage sind, ja, Hartz IV, die sind vom Kapitalismus in eine extrem ohnmächtige Lage gebracht. Wer von den Kapitalisten nicht gebraucht wird und vom Staat auch noch dafür geschuhriegelt wird, ist erstmal in der Lage, dass er jetzt in diesem Laden definitiv keinen Hebel mehr in der Hand hat. Der kann ja nicht mal seine Arbeit verweigern, was auch ein mattes Mittel ist, aber der kann nicht mal seine Arbeit verweigern, weil die will ja gar keiner haben. Kannst ja als Hartz IV dann nicht mal streiken. Selbst das Demonstrieren wird so eine Sache. Weil du musst ja die U-Bahn-Karte bezahlen, um bis dahin zu kommen. Das geht auch schon mit 356 Euro, wird so eine Sache.
Nationale Demos kann man sich schminken, weil so eine Zugkarte reicht überhaupt nicht.
Aber zu erklären, warum sie in so eine Lage gebracht werden, was die Gründe dafür sind, was die Zwecke von sowas sind, ja, das soll man halt mit denen sich drüber unterhalten, wenn man einen trifft.
Begriff, der gerade im Raum stand, der fand ich sehr bemerkenswert, der Mobilisationspotenzial. Das ist genau der Begriff, mit dem bürgerliche Parteien auch arbeiten.
Ja, das ist ein harter Vorwurf an die, die so denken. Das ist wirklich, die Leute gehören euch nicht. Also hört auf, den Volkserzieher zu machen. Streiten mit den Leuten sofort. Da darf man auch ganz unhöflich sein, weil die sind hartes gewöhnt. Thank you.